schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der Stahlberg-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie hier sind bei uns im Studio und schön, dass Sie zu Hause dabei sind. Die Bundesliga pausiert, aber wir haben jede Menge zu besprechen. Meines Erachtens sogar Wichtigeres als sonst häufig. Am Freitag hat Max Eberl sein Aus bei Borussia Mönchengladbach verkündet. Und das auf eine so ehrliche, so starke und emotionale Weise, dass es sicherlich in der Fußballszene noch lange nachhallen wird.
Ich will einfach raus. Ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Jetzt sage ich es ketzerisch, ich will mit euch nichts zu tun haben.
Wie gnadenlos also ist dieses Fußballbusiness? Was lernen wir aus dem Fall Eberl? Wir, die Fans, die Medien, die Clubs, die Protagonisten, das wollen wir alles heute hier besprechen bei uns in der Runde im Stahlberg Doppelpass. Und gleich wird uns zugeschaltet sein aus Gladbach der Vizepräsident des Vereins, der Weltmeister Rainer Bonhoff, zu diesem Thema. Und wir sprechen heute auch über ein paar übergeordnete Probleme, die der Fußball, die Bundesliga in Deutschland hat. Die Traditionsklubs schwächeln. In der Bundesliga spielen kleine wie Fürth, die sich das sportlich verdient haben. Und die Dinos, Schalke, der HSV, spielen in der zweiten Liga. Was für Probleme bedeutet das? Was für Lösungsansätze gibt es? Wie ist die finanzielle Situation der Liga? Was ist Corona für ein Problem? Wie lange werden wir darunter noch leiden? Dazu haben wir einen Mann da, der zu diesen ganzen Problemen 5 Thesen aufgestellt hat und sich da hervorragend auskennt. Er ist der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt. Wir begrüßen recht herzlich Axel Hellmann. Schönen guten Morgen. Hallo von Hasen und Ben. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich habe gerade schon ein bisschen gesagt, worüber wir auch sprechen werden. Aber natürlich bewegt uns, ich denke Sie auch, alle noch das, was wir von Max Eberl gehört haben am Freitag. Wie war Ihre erste Reaktion, als Sie das gesehen haben?
Ich war total überrascht. Ich habe ehrlicherweise keine Informationen gehabt oder keine Anzeichen gehabt, dass das so eine Dramatik hat. Aber ich kann nur den größten Respekt zum Ausdruck bringen, weil sich so zu öffnen im Fußballgeschäft ist aller Ehren wert.
Darüber sprechen wir gleich, wie schwierig das ist, wie groß die Hemmschwelle ist, vielleicht sich so zu öffnen im Fußball, ob das anders ist als in anderen Teilen der Gesellschaft. Freue mich, dass Sie da sind. Ja. Wir haben viel zu besprechen mit dieser Runde. Wir haben tolle Gäste heute hier. Ich freue mich auf Alfred Draxler, unser Sport1-Experte, ehemaliger stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Schönen guten Morgen. Von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist zu uns gekommen Michael Horeni. Hallo. Der Vorstandsvorsitzende der Sport1 Medien AG, Olaf Schröder, ist hier. Morgen. Und natürlich auch da Stefan Effenbergs, unser Dopa-Experte. Und Jana Wosnitzer ist wieder gesund an meiner Seite, freue mich sehr. Und Jana hat erstmal einen Applaus verdient und zweitens die Frage der Woche mitgebracht.
Ja, ich freue mich erst, wieder zurück zu sein. Mit dem Aus von Max Eberl endet also wirklich eine Ära. Und das war eine Pressekonferenz, die wirklich zum Nachdenken bewegt hat. Und deswegen ist sie auch Thema in unserer Frage der Woche. Denn Max Eberl verabschiedet sich aus diesem Fußballgeschäft genauso, wie er es 23 Jahre lang geprägt hat. Nämlich geradeaus, offen, ehrlich und authentisch. Er hat selbst gesagt, ich bin vielleicht ein gutes Beispiel dafür, was mit dieser Welt gerade passiert. Und wir wollen den Blick nach vorne richten und stellen die Frage, was denn in Zukunft passiert. Nach diesem Eberl aus, ändert sich das Bundesliga-Business denn jetzt? Das ist unsere Frage der Woche. 01379 011 011 ist die Nummer zu unserem Dopaphon oder Sie stimmen ab auf sport1.de oder diskutieren auch gerne mit auf Twitter.
Also, Ihre Beteiligung ist gefragt. Wir hoffen, dass Sie uns Ihre Meinung mitteilen. Und bevor wir jetzt gleich in der Runde diskutieren, natürlich über den Fall Eberl, wollen wir noch mal eine kleine Chronologie der Ereignisse uns anschauen. Die wichtigsten Aussagen dieser denkwürdigen Pressekonferenz.
Max Eberl spricht noch einmal Klartext. Und zwar mit schonungsloser Offenheit.
Ich will einfach raus. Ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. jetzt sage ich es ketzerisch, ich will mit euch nichts zu tun haben. Bitte, ihr versteht das, was ich meine. Ich will einfach mal die Welt sehen. Ich will einfach Spaß haben, ich will Freude haben, ich will keine Verantwortung haben. Ich will einfach Max Eberl sein.
Eberl fühlt sich müde und krank, ausgelaugt von der Tretmühle Profifußball und vom Medienbetrieb.
Was dann eigentlich in 24 Stunden draus gemacht wird und was alles gesprochen wird und was alles spekuliert wird, ist genau das, was mich tatsächlich krank macht. Und das ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann. Weil ich einfach erschöpft bin, weil ich einfach müde bin, weil ich keine Kraft mehr habe, diesen Job, so wie dieser Job es benötigt, wie dieser Verein es benötigt, auszuüben.
Eberl spürte schon vor über einem Jahr, dass seine Energie nachließ. Eine Auszeit im Januar 2021 konnte das Problem nicht lösen.
Und ich bin nicht nach 4 Wochen zurückgekommen, sondern tatsächlich nach 2 Wochen. Und bin halt dann sehr hart aufgeprallt in der Fußballrealität, wieder in der Realität Mönchengladbach. Mit all den Themen, die uns dann im ganzen Frühjahr begleitet haben, die uns im Sommer begleitet haben, mit Corona mit dabei, mit Transfers mit dabei, mit Spielern dabei, verpflichten, nicht verpflichten, verkaufen, nicht verkaufen. Klar, Trainer war ein großes Thema. Es waren auf einmal so viele Themen, dass ich dann nach der Transferperiode für mich wirklich 14 Tage gebraucht habe, um wieder zu mir zu kommen, um einfach alles zu realisieren. Und ich habe da realisiert, dass es in eine falsche Richtung geht.
Max Eberl ist nicht der Erste, den der Fußballbetrieb krank gemacht hat. Auch Ralf Rangnick brauchte 2011 nach einem Burnout 10 Monate Auszeit, ehe er in die Tretmühle zurückkehren konnte. Max Eberl ist seit Jahrzehnten im Profigeschäft aktiv, als Spieler und Manager. Er hat den Fußball geliebt und der Fußball war sein Leben.
Ich weiß, ich werde die Schnelllebigkeit nicht zurückholen. Ich werde diese Rastlosigkeit, die um uns alle herum ist, nicht stoppen können. Ich kann sie für mich stoppen. Das tue ich gerade in dem Moment.
Und das tut er, indem er aufhört. Nicht irgendwann, sondern jetzt.
Das will ich. Und das ist der Grund, warum ich diese für mich unfassbar schwere Entscheidung zu einem unfassbar ungünstigen Zeitpunkt getroffen habe. Aber zum ersten Mal so richtig in meinem Leben denke ich da an mich. Ich werde, wie gesagt, jetzt mal weg sein wie Happe Kerkeling. Ich bin nicht am Jakobsweg, das schaffe ich nicht. Dafür bin ich nicht mehr fit genug, aber ich kann sicher sein, dass ich mir eine schöne Zeit machen werde und einfach mal das Leben ein bisschen genießen. Ich werde aber an euch denken und wie gesagt, wünsche euch auch alles Gute und danke mich. Und es war eine Ehre, hier zu arbeiten. Danke.
Max Eberl wird der Bundesliga fehlen. Ob und wann er zurückkommen wird, weiß niemand. Wir fragen, ist das Fußballgeschäft zu brutal oder ist unsere Leistungsgesellschaft das Problem?
Ja, wollen wir drüber reden? Müssen wir drüber reden, weil uns das alle natürlich auf unterschiedliche Art und Weise berührt, was Max Eberl da gesagt hat. Stefan, wie ist es für dich? Wie stark fandst du das, was Max da, wie ich finde, sehr offen geäußert hat?
Ja, also erstmal großen Respekt, logischerweise. Er hat große Menschlichkeit gezeigt. Und das muss man auch akzeptieren, diese Entscheidung. Und jetzt mal weg vom Sport. Wenn du permanent unter Druck stehst, egal in welchem Beruf auch immer, und du kannst das nicht mehr mit Freude und Spaß ausführen, dann musst du irgendwann Konsequenzen ziehen. Und das hat er getan. Und ja, großen Respekt von meiner Seite. Das war wirklich aller Ehren wert, was er da gemacht hat. Und ich glaube, dass das. Es geht ja hier um den Menschen, Max Eberl. Und es geht sich hier nicht um den Sportdirektor oder wie auch immer. Und die Gesundheit steht über allem. Und deswegen hat er diesen Schlussstrich gezogen. Ich wünsche ihm jetzt wirklich alles Gute, dass er wieder zur Freude zurückfindet in seinem Leben. Und dann sehen wir ihn vielleicht irgendwann mal wieder.
Die Frage, die wir uns ja vielleicht alle stellen, ist es das Fußballbusiness, was krank macht? Oder ist Fußball einfach ein Teil der Gesellschaft und das, solche Dinge gibt es in jedem Beruf?
Ja, beim Fußball ist es halt jetzt besonders, ich sag mal, an die Öffentlichkeit gekommen, weil der Fußball eine öffentliche Geschichte ist. Aber man muss schon sagen, bei allem Respekt, und auch ich schließe mich da Stefan an, ist schon toll, was oder wie Max Eberl damit umgegangen ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass diese Krankheit, ich nenne es mal Krankheit, dass die in der Gesellschaft halt tief verwurzelt ist. Es gibt wahrscheinlich hunderttausende Menschen, die gerade Probleme haben, die einen Burnout haben, die Erschöpfungszustände haben. Und ich hoffe, wir reden über die auch mal. Es sind also Politiker aus den Mediengeschäften, es sind viele Lehrer, Krankenschwestern, die sich auch ausgebrannt fühlen und die haben halt nicht diesen Respekt, den Max Eberl jetzt bekommen hat und haben dann auch manchmal gar nicht die finanziellen Mittel zu sagen, ich bin dann mal weg. Und deswegen glaube ich, ist die Frage ja gerade richtig gestellt worden. Es ist ein Thema, das die Bundesliga möglicherweise einiges überdenken muss. Wir müssen dann aber auch einige Entwicklungen in unserer Gesellschaft überlegen und auch da etwas verändern.
Ja, also es ist gut, dass man das ausspricht, was mit einem los ist, dass man das sagen kann, dass das auch so aufgenommen wird, wie es in weiten Teilen jetzt auch aufgenommen wird. Ich denke, das ist auch schon eine Entwicklung, die man darin sieht, dass das so aufgenommen wird, dass das weithin eben auch auf ganz großes menschliches Verständnis mittlerweile stößt. Und meine, die ganzen Zahlen von Menschen, die ausgebrannt sind, die Burnouts haben, die sind in den letzten Jahren, habe ich mal nachgeschaut, seit 2006, sind explodiert. Die explodiert. Mittlerweile sind diese psychischen Krankheiten, machen ein Drittel der Ausfälle von Arbeitnehmern aus. Und die Zahlen steigen immer weiter. Und das ist sicher nicht nur ein Problem des Fußballs, sondern das ist ein gesellschaftliches Phänomen, dass das in eine Richtung geht. Leute, die immer mehr auf sich nehmen müssen, wo die Arbeitsplätze andere wegfallen, wo es immer mehr auf Einzelne ankommt. Und ich denke auch, wenn man so einen Job sieht wie den Sportdirektor, das ist auch ein Job, wo es extrem auf eine Person fokussiert ist. Das ist vielleicht auch eine Überlegung wert, ob es nicht da eine Möglichkeit gibt, mehr in Teams zu arbeiten. Ich denke, dass da auch finanziell bei Fußball-Bundesligisten wahrscheinlich größere Möglichkeiten gibt als in manch anderen Unternehmen. Wenn man jetzt mal an Pflegekräfte schaut, ne, wie die unter was für Bedingungen die arbeiten müssen, aber dass man da überlegt, ob es da Möglichkeiten gibt, sozusagen ein Stück weit von dem Druck auf mehrere und auf die Belastungen auf mehrere Schultern zu verteilen, das könnte vielleicht ein Ansatz sein.
Sie nicken dabei. Ist das was Sie auch als Verantwortlicher im Verein versuchen, sozusagen umzusetzen oder sich zumindest überlegen, wie können wir das schaffen? Weil Max hat ja geschildert, dass er 24/7 immer erreichbar und das über Jahre und eigentlich einfach, dass es dann einfach zu viel war. Wie können wir es schaffen, dass die Belastung erträglich ist?
Also ich glaube, richtig ist, dass wir in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen ähnliche Drucksituationen haben für die Menschen, gerade jetzt in den letzten 2 Jahren, wenn man Pflegeberufe sieht oder Lehrberufe. Aber durch die letzten 2 Jahre mit Homeschooling, Homeoffice und diesen ganzen Themen ist ja noch mal viel mehr Druck in die Debatte gekommen. Wie übst du eigentlich deinen Beruf aus und wie findest du Zeit für dich selbst? Im Fußball ist das große Thema die Erwartungshaltung des Umfelds, der Menschen. Die wird immer projiziert auf einzelne Personen. Das ist im Fußball zwangsläufig der Trainer, das ist der Sportdirektor, der Sportvorstand. Natürlich für alle Mitarbeiter, die in einem Fußballclub arbeiten. Wir haben aber auch in den letzten 2 Jahren bei Eintracht Frankfurt mehrere Fälle gehabt, in denen führende Mitarbeiter, nicht die erste Reihe, aber die zweite Reihe, sich ausgebrannt gefühlt hat oder zumindest mal eine Pause brauchte. Und es gibt darauf nur eine einzige Reaktion. Die Menschen, vor allen Dingen, wenn sie einem am Herzen liegen und wichtig sind, auch freizustellen, genau für die Zeit, die sie brauchen, um wieder zu Kräften zu kommen. Und ich weiß gar nicht, ob das ein Schlussstrich ist, den Max Eberl hier gezogen hat, vielleicht bei Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, dass er die Tanks wieder voll machen muss und dann wird er auch wieder zurückkommen und vielleicht auch noch mal besser ausbalancieren, wo er in Zukunft sich auch mal zurücknimmt und andere machen lässt und nicht mehr Volldampf reingeht, weil man darf eine Sache nicht vergessen. Er hat bei Borussia Mönchengladbach eine der größten Erfolgsgeschichten der letzten Dekade im Fußball mitgeschrieben, mit unglaublichem Einsatz. Und das geht am Ende auf die Knochen.
Auf jeden Fall. Ist denn der Fußball da so weit, Olaf, dass er wie andere Bereiche der Gesellschaft auch diese mentalen Erkrankungen oder Belastungen so ernst nimmt?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob der Fußball dafür bereit ist. Also der Fußball, man muss da unterscheiden, es gibt ja, also Profifußball unterscheidet sich schon noch vom Amateurfußball. Der Profifußball ist im Prinzip ein großes Unternehmen, also da muss man auch ehrlich sein. Also mich hat die Pressekonferenz auch sehr, sehr, sehr bewegt, wenn ich was Positives daraus ziehen möchte. Und das ist auch Teil des Fußballs, des Profifußballs. Es wird jetzt öffentlich diskutiert. Und das ist das Schöne und absolut korrekt. Es gibt mittlerweile Sorgen und Nöte in unserem Land. Das hat auch was mit Strompreisen zu tun. Das hat was mit Mietentwicklungen zu tun und, und. Wo wir uns in Deutschland mit beschäftigen müssen, Das hat jetzt Max nicht, um Gottes Willen, aber grundsätzlich das Thema Burnout ist mehr als ernst zu nehmen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass mir das über den Weg gelaufen ist. Und da sind auch alle Führungskräfte, unabhängig der Fußball-Bundesliga, in allen Unternehmen gefragt, dort respektvoll mit umzugehen und das Ganze auch zu handeln. Also in erster Linie für den Mensch und dann auch, wie es weitergeht und daraus etwas zu lernen. Wir können jetzt nicht einfach nur sagen, ein Manager tritt zurück, weil er einen Burnout hat. Das sind Warnsignale, die da kommen. Das ist einfach so. Das sind gesellschaftliche Probleme, die wir haben. Da muss sich auch jeder mal so ein bisschen zurücknehmen. Wie gehen wir eigentlich so mit Kritik, die wir äußern, permanent um? Das ist ja ein Fakt, dass wir mittlerweile alles über soziale Medien ausspeichern können, was so in uns vorgeht, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Und das prallt halt bei vielen Menschen. Der ist 23 Jahre in diesem Verein, also als Spieler und als Manager. Das ist nicht nur ein Job für den, das war dem sein Leben, was der da gemacht hat. Und wenn du dann permanent beruflich unter Druck stehst, was passiert da, Spielertransfers, kommt aber auch alles andere an dich zu. Die Diskussion um seine Freundin oder Nicht-Freundin, das hat verdammt nochmal in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Und das wird auch nicht kommentiert, ich verstehe das überhaupt nicht. Also ich habe Respekt für ihn, ich finde übrigens auch noch toll, wie sich national und international die Anteilnahme dort geäußert worden ist.
Wenn man noch
großartig. Ja. Aber das Thema ist nicht mit Max Eber beendet, sondern wir müssen uns gesellschaftlich, politisch mit diesem Thema einfach auseinandersetzen. Ja.
Nun sind wir hier natürlich ein Fußball-Talk und deswegen beschäftige ich mich jetzt oder wir uns natürlich hauptsächlich damit, wie geht der Fußball mit solchen Themen um? Union Berlin hat getwittert, auch einen sehr, sehr verständnisvollen Tweet Richtung Max Eberl. Und da steht aber ein Satz drin, den ich sehr interessant finde. Mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie die körperliche. Das müssen wir noch lernen. Also ist das noch nicht ganz so weit im Fußball, dass man sagt, ja, ganz, der Spieler hat eine mentale Verletzung, ist nämlich nicht so ernst wie irgendwie ein Faserriss.
Naja, ich glaube, wenn man die Pressekonferenz gesehen hat, da war das zum Teil eben nicht der Fall, dass es dafür eine große Verständnis gegeben hat, wie man sagt, man hat eine körperliche Krankheit oder der Partner hat eine schwere körperliche Krankheit. Da ist sozusagen die Bereitschaft, also ich rede jetzt nicht von allen, aber von Einzelnen, ist die sicher noch nicht so ausgeprägt wie, und das Problembewusstsein vielleicht noch nicht so da, wie es im Moment da sein müsste. Und das sehe ich schon so. Und aber ich glaube auch trotzdem, dass es in den letzten 10 Jahren dort auch schon eine gute Entwicklung gegeben hat. Es ist nicht mehr das gleiche, Stimmungsbild wie noch vor einigen Jahren. Die Gesellschaft hat sich da auch weiterentwickelt und das heißt, damit entwickelt sich auch der Fußball ein Stück weit mit. Aber dass man sozusagen schon einen sehr guten Weg gefunden hat, mit diesen Dingen sozusagen umfassend umzugehen im Profifußball, das ist bestimmt noch nicht der Fall.
Aber da können wir ja schon mal, ich glaube mal Tacheles reden. Da saß ja neben Max Eberl, saß ja der Präsident. Der, glaube ich, ohne große Emotion und ohne Empathie.
Sollen wir uns denn gerade ganz kurz anhören?
Ich kann es ja einstellen.
Damit die Zuschauerinnen und Zuschauer auch wissen, worüber wir sprechen. Also das sind natürlich nur Auszüge dessen, was Rolf Königs gesagt hat, aber das sind die, glaube ich, die du ansprichst.
Als er uns zum ersten Mal angesprochen hat, im Oktober des letzten Jahres, Herbst, waren wir erschrocken. Was der will, dass er aussteigen will. Wir haben dann alles daran gesetzt in den letzten Monaten und Wochen, um ihn zu halten, um ihn umzudrehen. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben das respektiert, nicht akzeptiert, respektiert.
Ja, das ist doch also wirklich eiskalt und völlig ohne Empathie. Und das zeigt ja auch das Problem. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Spieler möglicherweise auch Erschöpfungszustände haben. Also nicht körperliche, sondern geistige. Und sich nicht trauen, es in die Öffentlichkeit zu bringen, weil sie auch solche Reaktionen befürchten. Und ich sag mal, außerhalb des Fußballs erst recht. Schön, dass wir Max Eberl so viel Respekt entgegenbringen, aber ich sag nochmal, die Pflegekraft, die in Burnout, die traut sich halt nicht, das zu sagen, weil sie wird möglicherweise dann noch mit Repressalien belegt und hat nicht das Verständnis. Wir sind einfach noch nicht so weit. Und deswegen ist es so wichtig, was Max gemacht hat, dass möglicherweise im Fußball, aber auch außerhalb des Fußballs ein Umdenken stattfindet. Nur der Präsident von Borussia Mönchengladbach scheint da den Schuss noch nicht gehört zu haben. Ich habe mich dermaßen geärgert, als ich das gehört habe und möchte das auch hier nochmal sagen.
Ja, also diese Äußerung ist katastrophal. Gebe ich dir zu 100% recht, diese Aussage von Rolf Königs ist katastrophal.
geht völlig in die falsche Richtung und er hat es wahrscheinlich auch nicht verstanden, wie man mit diesen Dingen und Problemen umgehen muss. Das finde ich wirklich enttäuschend. Und ein Mann seines Alters mit dieser Lebenserfahrung auch, hätte ich wirklich gedacht, dass da etwas anderes rüberkommt. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Und eigentlich hat so ein Mann in so einer Führungsposition noch nichts zu suchen, wenn er so mit diesen Menschen umgeht.
Ist das vielleicht auch ein Generationsproblem?
Das wäre jetzt zu leicht zu sagen, alte Menschen können mit dem Thema Burnout in Führungskräften nicht umgehen. Also das ist also der O-Ton ist indiskutabel, der ist nicht katastrophal, der ist faktisch indiskutabel. Auf der anderen Seite, jetzt stehst du da als Borussia Mönchengladbach, also ich versuche immer zu verstehen, was geht da in den Köpfen so ein bisschen vor. Ich habe da zwei Probleme. Das eine Problem ist, wir verlieren wieder einen Charakterkopf in der Liga. Das darf man auch nicht vergessen. Also Max Eberl ist eigentlich einer der Top 3 Stärksten in der Liga, die Borussia Mönchengladbach vorgelebt haben. Da gucke ich jetzt aus Medien- und aus Fansicht. Da verlieren wir jetzt einen, der auch mal einen O-Ton gibt, der vielleicht auch mal kritisch ist, der auch mal auf dem Platz Emotionen zeigt mit den Schiedsrichtern, das haben wir ja gesehen, der einfach für den Fußball und für die Bundesliga vorne steht. Und auf der anderen Seite, die Situation von Borussia Mönchengladbach, ohne Herrn Königs jetzt zu unterstützen, du stehst natürlich da in Anführungsstrichen vom Scherbenhaufen. Du hast die Wintertransferperiode, der hat einen Trainer geholt, der jetzt auch in Anführungsstrichen hauptsächlich durch Max Eberl gestützt worden ist. Das ist für Borussia Mönchengladbach, wenn man es ein bisschen cleverer formuliert als Herr Königs, auch eine unfassbar schwere Situation. Also für das Umfeld, den Verein, den Fan. Es hat ja alles um Max Eberl sich drumherum gebaut. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also ich wünsche dem auch, dass der kurz-, mittelfristig wieder zurückkommt. Aber erstmal ist da auch jetzt eine Situation, die ist schwierig für so einen Verein.
Einen schnellen Satz. Deswegen trauen sich viele halt nicht mit ihren Problemen, mit ihren psychischen Problemen, zu ihrem Vorgesetzten zu gehen oder möglicherweise sogar in die Öffentlichkeit zu gehen, um das zu sagen, weil solche Reaktionen eben dazu führen, dass die Krankheit letztlich nicht ernst genommen wird.
Bei aller Problematik muss man die beiden Themen voneinander trennen können. Das Menschliche und das, was das für den Club bedeutet, dass das eine wirklich wahnsinnig schwierige Situation jetzt ist, ist das eine.
Aber das hat Max Eberl ja auch nicht ausgesucht, dass das jetzt
so. Nein, natürlich nicht, aber das war ja mehr auf den Blick auf die Verantwortlichkeiten der Führungskräfte. Also wie man darauf schauen sollte.
Das muss man trennen natürlich, das muss man auch trennen können als Führungskräfte.
Aber dann ist das Format nicht das Richtige, das man gewählt hat, nämlich eine Pressekonferenz, wo alle Verantwortungsträger zusammen auf dem Podium sitzen. Und ich glaube, das ist ein Webfehler. Also neben der Tatsache, dass es, glaube ich, richtig ist, dass Max Eberl an die Öffentlichkeit gegangen ist, ist es nicht gut, genau diese Ebenen zu verbinden, weil es ist doch vollkommen klar, dass die anwesenden Journalisten, wenn dann die Verantwortungsträger da sind, die die Nachfolgefragen zu regeln haben, sich einschalten und dann sagen, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Ich hätte das komplett voneinander getrennt und hätte gesagt, wir reden erstmal über die menschliche Seite dessen, was da passiert. Ja. Und dann hätte man Tage später oder meinetwegen 24 Stunden später die Frage, wie geht's denn jetzt weiter und wie ist denn die Clubperspektive dazu aufwerfen können, ohne unter dem emotionalen Eindruck der persönlichen Öffnung von Max Eberl zu stehen. Das habe ich nicht verstanden und ich glaube, das wird auch in der Folge das Problem vergrößern, weil natürlich es jetzt dazu kommt, dass Aussagen oder die Gradmessung dessen, was da passiert ist, natürlich die weitere öffentliche Debatte bestimmen wird. Und das wird es für Borussia Mönchengladbach nicht einfach machen.
Wir machen eine kurze Unterbrechung und sprechen natürlich gleich weiter, unter anderem auch mit Rainer Bonhoff, der uns zugeschaltet ist. Der saß auch mit auf diesem Podium. Ein bisschen anders reagiert, meines Erachtens, als Rolf Königs. Ich bin gespannt, was er uns heute zu sagen hat zu diesem Thema. Und wir melden uns gleich wieder nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk. Doppelpass aus dem Airport Hilden.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Willkommen zurück im Airport Hilden, meine Damen und Herren. Der Stahlwerk Doppelpass. Hajo von Hadel und Band spielt und wir sprechen über den Fall Max Eberl, gleich auch mit Rainer Bonhoff, aber vorher meine Kollegin Jana Wosnitzer.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Ja, und Olaf hatte die Anteilnahme eben im Netz angesprochen nach dieser Pressekonferenz von Max Eberl. Und wir wollen mal auf ein paar Reaktionen schauen. Nicht nur Union Berlin hat sich gemeldet, sondern auch viele weitere Vereine aus der Fußball-Bundesliga, zum Beispiel die Schalker. Max Eberls Entscheidung zeigt, dass es noch eine Gesundheit und ein Wohlbefinden abseits von Muskeln und Faserrissen gibt, um die wir uns stärker kümmern müssen. Respekt vor deiner Offenheit und deiner Entscheidung. Und auch die Kölner sagen, bei aller Rivalität Respekt für diese Entscheidung, Max. Gesundheit steht über allem. Flo findet, ein Auftritt, der unter die Haut ging. Sätze, die uns zum Nachdenken bringen sollten. Fußball ist wichtig, der Mensch ist aber wichtiger. Das Geschäft ist mittlerweile so krank, dass es krank machen kann. Und natürlich haben sich auch zahlreiche Spieler gemeldet. Unter anderem Christoph Kramer hat wirklich sehr schöne Worte gefunden für die langjährige Zusammenarbeit mit Max Eberl. Er sagt, selten begegnet man Menschen, die einen so positiv beeinflussen, dass es einen nachhaltig prägt. Max Eberl erfüllt all das für mich. Einer der wenigen in diesem Business, der derart loyal, ehrlich und fair ist, dass es sich niemals aus den falschen Gründen verbiegt. Und auch mit dieser persönlichen Entscheidung enttäuscht er mich nicht. Ausrufezeichen. Wir wollen jetzt noch einmal auf einen Ausschnitt in dieser Pressekonferenz genauer schauen.
Was dann eigentlich in 24 Stunden draus gemacht wird und was alles gesprochen wird und was alles spekuliert wird, ist genau das, was mich tatsächlich krank macht. Und das ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann. Weil ich einfach erschöpft bin, weil ich einfach müde bin, weil ich keine Kraft mehr habe, diesen Job, so wie dieser Job es benötigt, wie dieser Verein es benötigt, auszuüben. Ich beende was mir sehr viel Freude und Spaß bereitet hat, weil Fußball mein Leben ist. Fußball ist mein Leben, Fußball ist meine Freude. Viele Dinge drumherum sind nicht mehr meine Freude und nicht mein Spaß.
Und genau über diese Dinge drumherum möchten wir jetzt einmal sprechen. Die Frage ist, welche Rolle spielen insbesondere auch die Medien?
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANZ. Smartes Licht für zu Hause.
Da sprechen wir hier in dieser Runde gleich drüber. Da müssen wir uns alle wahrscheinlich auch selber ein bisschen kritisch hinterfragen und überlegen, was für eine Rolle spielt jeder Einzelne in diesem ganzen Business. Aber ich habe es Ihnen angekündigt, wir wollen Rainer Bonhoff auch dazu rufen. Und er ist uns jetzt zugeschaltet aus Gladbach. Erstmal einen schönen guten Morgen, Rainer Bonhoff. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Guten Morgen zusammen in die Runde und auch zu den Zuschauern.
Wie ist denn Ihre persönliche Verfassung jetzt zwei Tage nach dieser Pressekonferenz? Das ging und geht ja wahrscheinlich ganz schön unter die Haut, oder?
Ja, es gibt ja von Ihrer Seite schon einige Äußerungen in Befindlichkeiten. Ein Rainer Bonhoff, der Max Eberl seit 1991 kennt, der weiß, was in ihm vorgegangen ist. Und wir haben das Ganze auch eben respektiert, was mich persönlich dann eben auch wahrscheinlich betroffener macht als vielleicht den einen oder anderen.
Wie hat man denn versucht von Seiten von Borussia Mönchengladbach, wir haben es ja gehört, im Oktober ist er das erste Mal gekommen, hat gesagt, ich will aussteigen. Wie hat man denn versucht, in diesen drei Monaten irgendwie Lösungen gemeinsam zu finden, um diesen jetzt Schlussstrich, den er da ziehen musste, zu verhindern? Was haben Sie versucht, Max Eberl für Brücken zu bauen, vielleicht Belastungen und Ähnliches von ihm zu nehmen?
Ja, wissen, dass Max ein wertvoller Mitarbeiter von Borussia Mönchengladbach ist, der allerdings auch in einem Team gearbeitet hat, haben wir versucht, natürlich rückblickend auf das letzte Jahr, wo wir ihm für einen Monat eine Freistellung gegeben haben. Auf der anderen Seite haben wir auch wieder angeboten, ihn sich in Ruhe zu erholen oder erholen zu lassen. Und man geht dann trotz alledem, dass man es ein bisschen länger weiß, doch in diese Erwartung herein, dass er sich das überlegt und weitermacht. Aber wir haben aus unserer Sicht, ich glaube, dem Max Eberl alle Brücken gebaut, die man als Arbeitgeber bauen kann. Und Max hat das dann aber am Donnerstag anders zum Ausdruck gebracht.
Wir haben ja hier in der Runde jetzt auch schon über Aussagen des Präsidenten von Rolf Königs gesprochen. Der kam jetzt etwas kalt rüber, so ist das gesagt worden, und etwas technokratisch, wenig empathisch. Können Sie uns erklären, wie seine Aussagen zustande kommen und warum er so auf der Pressekonferenz da gesprochen hat?
Ja, ich habe es ja gerade gesehen. Ihr habt den Auszug vom Rolf Königs nur in den Auszügen gebracht. Im internen Kreis waren seine Worte und seine Findungen bezüglich Max Eberl völlig anders. Dass er ein Geschäftsmann ist, das wisst ihr auch. Und dass wir alles respektiert haben, was der Max letztendlich uns vorgetragen hat, das kam auch in dem Gespräch hier auf der Bühne zustande. Und wenn ich Herrn Hellmann mal sagen darf, wir lassen einen verdienten Spieler und ehemaligen Manager von Borussia Mönchengladbach und Sportdirektor, den lassen wir nicht vorne alleine vor der Presse sitzen. Da ist das Präsidium schon dabei und versucht das auch unterstützend zu helfen.
Herr Hellmann, Sie haben es ein bisschen anders erlebt. Ne? Also Sie haben gesagt, wenn Sie es entschieden hätten für Eintracht Frankfurt, hätten Sie das getrennt, diese zwei Themen?
Ja, wir wissen natürlich auch nicht, wie tatsächlich intern die Diskussion verlaufen ist. Und ich zweifle übrigens in keinster Weise an, dass es eine volle Rückendeckung gibt, auch intern für die Entscheidung von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach. Würde mir auch nicht zustehen, das in irgendeiner Form anders zu beurteilen. Aber man muss natürlich jetzt die Wirkung sehen. Und deswegen hätte ich das anders entschieden. Aber ich finde, darum geht am Ende auch die Debatte nicht. Ja, sondern die Debatte geht tatsächlich um die Größe und den Respekt, den Max Eberl verdient hat in der Entscheidung. Und wenn das Motiv war, zu sagen, wir setzen uns mit hin, um ihm den Rücken zu stärken, dann kann ich das verstehen.
Nun ist die Diskussion, die wir hier auch schon so ein bisschen geführt haben, auch in der Pause, man hat ja jetzt einen Vertrag, den Vertrag nicht gelöst, sondern man hat den ruhen lassen und auch so eine Sperrklausel eingebaut. Wie interpretierst du das, Michael?
Naja, also das war für mich, was mich so ein bisschen unangenehm berührt hat, so dieses Gefühl, dass man jemand sagt, also der darf jetzt erstmal für ein Jahr dann nicht woanders arbeiten und dann vielleicht auch nur noch gegen eine Ablösesumme, dass dann vielleicht so ein Gedanke aufkommt, was in diesem Fall natürlich überhaupt nicht zutreffend ist, dass jemand versucht, aus dem Vertrag rauszukommen auf irgendeine Weise. Und das sind ja auch Dinge, die es in der Vergangenheit in der Bundesliga ja auch gegeben hat, dass Führungskräfte allen Mitteln versucht haben, vorzeitig aus dem Vertrag rauszukommen. Und das ist nur was bei mir so einen Anklang gefunden hat, dass das, ob das so ist, das kann ich natürlich überhaupt nicht sagen. Aber ich finde sowas in dem Fall halt unnötig. Also wenn man jemand so verdient hat wie Max Eberl, der das 13 Jahre gemacht hat, ich finde, da gehört in so einem Fall eben keine Klausel mehr mit rein, dass überhaupt nicht solche Überlegungen vielleicht bei anderen überhaupt hochkommen können.
Aber da wäre vielleicht das fair von unserer Seite, wenn wir da Rainer Bonhoff nochmal dazu die Sicht des Vereins äußern lassen würden. Warum hat man das so geregelt? Weil in der Tat die Interpretation, die Michael Horeni da jetzt ins Spiel bringt, ja schon so ein bisschen nahelegt, vielleicht glaubt man die Motive von Max Eberl da gar nicht so hundertprozentig.
Ihr seid einen Schritt weiter als wir. Wir haben noch gar nicht über Verträge gesprochen.
Ja, dann ist ja gut. Dann sind wir der Zeit vorausgaloppiert. Es war nur eben auch zu lesen, dass es so sei. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei...
Lassen Sie mich nur anmerken, Herr König. Lassen Sie mich nur anmerken. Wir haben in dieser Situation erstmal das Befinden von Max Eberl zu berücksichtigen und nicht die vertraglichen Dinge. Deswegen haben wir darum nicht drüber gesprochen, sondern wir haben seinen Zustand, seine Bitte Folge geleistet und sind dem nachgekommen. Alles andere steht noch völlig außer Frage.
Gut, dass wir da Klarheit haben, aber wir sind da schon bei dem Punkt, wo wir eigentlich bei Jana auch gerade waren, weil wir haben den O-Ton von Max Eberl ja gehört. Er sagt, was in diesen 24 Stunden seit irgendwie durchgesickert ist, ich höre auch, was da draus gemacht wurde, wie er im Netz schon beschimpft wurde, dass er zu RB gehen würde oder zu Bayern gehen würde, was da so passiert, was da medial so aufgeheizt wird und die ganzen Spekulationen hätten ihn krank gemacht. Also lass uns mal uns an die eigene Nase fassen, drehen wir auch mit an der Schraube und wie?
Ja gut, das, was du jetzt konkret ansprichst, dieses Thema mit RB Leipzig, hat ja auch in der Bild-Zeitung gestanden. Mhm. Man muss allerdings dazu sagen und die zeitliche Abfolge mal berücksichtigen. Es gibt ja seit langem das Gerücht, und seit Oktober wissen wir jetzt im Nachhinein auch bei Gladbach schon hinterlegt, dass Max Eberl aufhören wird. Und die Information ist ja vor der Pressekonferenz verlässlich durchgesickert. Max Eberl hört auf. Dann ist es natürlich die Aufgabe eines Journalisten zu fragen, warum hört er auf und was wird er machen? Und da war eben eins dieser Spekulationen auch in der Bild-Zeitung, dass er möglicherweise, was lange ein Gerücht war, zu RB Leipzig wechseln will. Und das ist natürlich dann nicht mehr wiederholt worden, in keinster Weise wiederholt worden, ganz im Gegenteil, als er dann in der Pressekonferenz die Geschichte klargestellt hat. Spekulationen gehören zu unserem Beruf. Nehmen wir nur mal den Fall Erling Haaland. Da wird jeden Tag spekuliert, was er tut, was er macht, was er nicht macht, ob der Vertrag erfüllt wird oder nicht erfüllt. Im Nachhinein durch das Outing von Max Eberl natürlich unglücklich. Aber ich glaube, das werden wir in dieser Situation oder in unserem Job oder auch im Business Bundesliga kaum ändern können.
Also es gehört auch dazu, zu den Medien zu spekulieren. Das ist übrigens teilweise die Basis auch für das, was wir tun. Und das befeuert auch im positiven Sinne oftmals, weil natürlich werden Themen diskutiert, auch emotional diskutiert. Das hilft auch dem Thema Bundesliga. Also ich glaube, es ist nicht verwerflich, vor dieser Pressekonferenz darüber nachzudenken, wie könnte der Weg von Max Eberl in Zukunft weitergehen. Also da bin ich Alfreds Meinung und ich bleibe auch beim Axel. Kommunikation ist eine Kunst. Ich hätte persönlich auch die Pressekonferenzen getrennt. Das eine ist das Jetzt und der Mensch Max Eberl und das andere ist die Zukunft. Und das kann man auch nah dran machen. Also insofern, das kann man in Gladbach handhaben, wie man möchte. Ich glaube, so von der Situation her bezogen, bin ich dabei, Axel, ich hätte es einfach getrennt. Oder, wenn ich mich mit auf die Bühne setze, dann muss ich das Ganze auch mit Demut begleiten und nicht so kommentieren und mich so präsentieren. Und das ist etwas, was in dem Fall missglückt ist, um es mal höflich auszudrücken. Also Herr Königs hat in dem Fall Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, der ganzen Situation keinen Gefallen getan. Und wenn er das intern anders geäußert hat, finde ich das gut. Die öffentliche Wahrnehmung ist nun mal, was öffentlich gezeigt wird. Wir sind nicht in der Kabine oder im Gespräch damit dabei. Das war unglücklich. Ja, und hat eigentlich das hervorgerufen, was wir alle kritisieren, nämlich Spekulation, eine Bewertung von Menschen und. Und vielleicht ist Herr Königs ja doch ein netter Mensch. Er hat es nur da nicht gezeigt und befeuert dieses Thema um die Person Königs. Also ich hätte es getrennt.
Stefan, Max hat in diesem Ausschnitt gerade auch nochmal in der Pressekonferenz gesagt, Fußball ist mein Leben, Fußball ist das, was mir Spaß macht. Aber die ganzen Begleitumstände, das Ganze drumherum, macht mir keinen Spaß mehr. Das macht mich krank. Kannst du das nachvollziehen?
Das kann ich logischerweise nachvollziehen. Aber ich glaube jetzt nicht aufgrund der letzten 24 Stunden vor der PK, sondern ich würde jetzt mal sagen, seit Februar 2021. Ne? Das fing halt auch sportlich an mit der Geschichte mit Marco Rose. Dann die Saison schlecht abgeschlossen, hinter den Erwartungen geblieben, Kader zusammengehalten, in die neue Saison rein, sportlich auch nicht weiterentwickelt, nicht nach vorne gekommen, im Gegenteil. Und das kommt natürlich mit dazu, dass dann irgendwann ein Manager, der eben mit Niederlagen wirklich ins Bett geht und morgens auch wieder aufsteht. Bei Spielern ist das ein bisschen anders. Die verlieren ein Spiel, sollten schon darüber nachdenken, was falsch gelaufen ist. Aber die machen dann am Montag ihren Job wieder mit Freude und werden lachen auf dem Trainingsplatz. Mhm. Beim Manager ist es halt anders. Der beschäftigt sich mit vielen, vielen anderen Dingen. Und das ist der Grund wahrscheinlich gewesen, auf Strecke zu sagen, ich kann nicht mehr. Und ich muss hier aufhören, weil die Gesundheit an erster Stelle steht.
Hast du denn mal so einen Druck gespürt, so einen, der schwer auszuhalten ist? Oder hast du bei deinen Mannschaftskollegen vielleicht auch mal, ich sag mal, Entwicklungen gesehen, die in diese Richtung gehen und gefährlich sein könnten?
Also ich habe ja Ende der 80er Jahre habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Und Rainer weiß es ja genauso gut wie ich. Zu einer anderen Zeit noch, da wurde das natürlich überhaupt nicht diskutiert. Ja, wenn du eine Schwäche gezeigt hast, dann heißt es, dann geh nach Hause und heul da. Aber das wurde null akzeptiert. Das ist ja eine Entwicklung. Ich finde auch, wir sind auf einem guten Weg in der Entwicklung, eben Psychologen auch mit zur Hilfe zu nehmen. Persönlich, ich hatte Druck, ich habe mir den Druck aber auch selber gemacht. Wenn du Führungsspieler bist, Kapitän, musst du vorne stehen. Du musst den Wind aushalten. Für mich war immer wichtig, dass ich zwei Pole hatte, die ganz, ganz entscheidend waren. Zum einen das Trainerteam oder der Trainer, der dir immer vertraut hat, auch in schwierigen Zeiten. Und die Familie, wo du dich geborgen fühlst und wo du verstanden wirst. Das waren zwei ganz, ganz wichtige, elementare Dinge, die mich dann wieder nach draußen getrieben haben, um zu sagen, nächste Woche geht es weiter. Aber es war auch nicht immer einfach, vor allem mit euren Schlagzeilen.
Ich möchte auch noch mal was zu dem positiven Effekten von Druck sagen oder was man nur nicht unterschätzen darf. Also wenn jemand im Champions-League-Finale sich diesen Ball nimmt und den Elfmeter dann reinmacht, da weiß jeder, das ist ein wahnsinniger Druck und das schafft nicht jeder. Das schafft nicht jeder. Und das finden wir ja auch an den Sportlern so klasse, wenn die das dann machen und es schaffen und Widerstände überwinden und da was zeigen, was viele andere nicht können, nämlich über Widerstände hinweggehen. Und deswegen sind sie eben an der Spitze. Deswegen sind sie so gut. Deswegen finden wir das Spiel auch so gut und finden wir Top-Leistungen, weil jeder sagen, in seinem Leben über Schwierigkeiten weggehen muss. Das sieht ja jeder für sich. Und wenn es dann Leute schaffen, mit diesem Druck fertig zu werden, dann ist das ja auch eine ganz positive Seite, die der Druck eben. Und was du eben noch gesagt hast, diese vielen Faktoren, die dann für eine Persönlichkeit eine Rolle spielen, dann, dass es familiär stimmen muss. Dass,
wichtig für mich war aber nach meiner Karriere, die ja auch lange anhielt, zu sagen, ich nehme mir persönlich eine Auszeit. Ja? Also ich habe dann irgendwann mal 2004 aufgehört, hatte mein Abschiedsspiel 2005 und habe gesagt, jetzt mal einen Cut. Und ich möchte mich um meine Kinder, um meine Familie kümmern, um auch mal zu reflektieren und dann werde ich irgendwann mal wiederkommen.
Und bei Max ging es eigentlich
Max halt nicht. Ne? Max ist aus seiner aktiven Laufbahn direkt in den Nachwuchsbereich gegangen, direkt zum Sportdirektor und dass er da natürlich dann, er war ja erfolgreich, dann laufen die Tage schon einfach, aber wenn es eben mal nicht erfolgreich ist, dann fängst du erst an nachzudenken. Und das war hier der Fall. Diese Zeit nimmt er sich jetzt und ich muss sagen, das wird ihm auch richtig gut tun, einen Kaffee morgens oder einen Cappuccino zu trinken, ohne irgendwelche Verhandlungen, Gespräche mit irgendwelchen Leuten zu führen, 100.000 Mal am Tag angerufen zu werden, sondern einfach mal das Leben zu genießen. Das ist wertvoll. Das ist wertvoll.
Ja. Ich wollte gerade Rainer Bonhof noch mal. Michael, behalte deinen Gedanken.
Klar.
Wir kommen gleich drauf zurück. Aber ich wollte Rainer Bonhof gerne noch mal bitte reinnehmen in unsere Runde. Wir haben ja anfangs gesagt, was ist die Frage der Woche? Ändert sich was im Bundesliga-Business? Das werden wir noch weiter diskutieren. Aber was für Lehren zieht Borussia Mönchengladbach aus dem Fall Eberl? Was könnt ihr verändern? Was müsst ihr verändern? Was ist da überhaupt realistisch?
Das kann man, glaube ich, im Moment nicht beurteilen. Das da drüber zu sprechen und Lösungen vorzuschlagen, wir müssen das erstmal ergründen und eben auch Lösungen vielleicht erarbeiten. Der andere Punkt ist, dass der Druck für einen Sportdirektor oder einen Leitenden sehr groß ist, ist unanfechtbar. Aber es ist natürlich auch immer ein Team, was mit ihm arbeitet. Und so ist es bei uns eben auch. So. Wir haben am Freitag, als wir uns dem Max entschieden haben, dass er gehen kann, dass wir das aber dann auch zügig über die Bühne bringen wollten, haben wir dann auch mit Steffen Korrell gesprochen, der bei uns der Kaderplaner ist und Chef Scout ist. Steffen sagte aber, er ist jetzt nicht der Typ, der da in der ersten Linie arbeiten möchte und würde gerne seinen Platz in der Familie von Borussia und in der Abteilung beibehalten. Und er war ja, ich sage jetzt mal, die rechte Hand von Max Eberl, weil beide ganz eng zusammengearbeitet haben in Findung von Spielern für Borussia Mönchengladbach. So, das ist der eine Punkt. Die Hauptfrage ist natürlich, dass wir in zwei Tagen keine Gründe finden, warum es dem Max Eberl wahrscheinlich auch schleichend irgendwo ergriffen hat, dass er jetzt kraftlos ist. Aber es ist natürlich für jeden jetzt auch angebracht, darüber nachzudenken, die Dinge vielleicht mal ein bisschen ernster zu hinterfragen. Andererseits, und dann möchte ich auch schließen, kenne ich Max seit 1991 und habe seinen Werdegang eigentlich voll erlebt. Und es wäre auch die Möglichkeit gewesen, von ihm mal zu mir zu kommen oder zu jemand anderem zu gehen aus dem Verein wie Stefan Schippers und sein Herz zu öffnen und zu sagen, das ist so. Jetzt sind wir in der Situation seit Donnerstag und versuchen natürlich mit dem Gerüst Borussia Mönchengladbach, was stabil ist, jetzt weiterzuarbeiten und die Saison zu Ende zu kriegen.
Karner, du hast da gerade was gesagt, wo Karner, ich nachhaken möchte. Es hieß ja, im Oktober habe er zum ersten Mal Abwanderungsgelüste geäußert oder dass er aufhören möchte. War damals schon von Erschöpfung die Rede oder ist das jetzt erst frisch gekommen?
Nee, das war eigentlich zum Tragen gekommen an dem Donnerstagnachmittag, wo wir zusammengesessen haben mit Max und seinem Berater. Und da war erkennbar, es geht nicht mehr. Er hatte ja sicherlich geäußert, dass er aufhören wollte. Wir haben dann gesagt, ja, lass uns die Saison gut zu Ende bringen. Gib uns auch die Chance, was anderes aufzubauen. Aber so direkt zum Ausdruck ist es am letzten Donnerstag gekommen, wo wir auch alle unisono gesagt haben, nein, wir müssen das, was dem Max uns gerade vorgetragen hat, das müssen wir respektieren und wir müssen ihm auch freilassen. So, der andere Punkt war, ihr habt ihn alle erlebt, ich glaube sogar bei euch, noch vor Weihnachten, da war er mutig und ging nach vorne und hat den Verein Borussia Mönchengladbach wunderbar verteidigt und wunderbar vertreten. Das Gleiche, glaube ich, auch im Sportstudio. Und diesbezüglich war das für uns am Donnerstag natürlich auch, ich sage jetzt mal, eine Überraschung des Härtegrades, der von Max dann geäußert worden ist.
Aber welchen Grund hat er im Oktober denn angeführt, dass er aufhören möchte?
Ja, wenn ich das jetzt im Nachhinein, weiß ich es immer noch nicht, wenn er seinerzeit gesagt hat, er hegt den Gedanken, dass er den Verein verlassen will, dann ist das für uns natürlich kurios, weil er gerade mal, ich sag mal, 9 Monate vorher den Vertrag bis 2026 verlängert hat. So, und dann bist du erstmal in so einer Situation, wo du sagst, jetzt musst du mal ergründen, warum. Aber es war da nicht machbar. So.
Aber das ist natürlich hochinteressant, weil das deutet jetzt für mich, das ist natürlich auch eine Spekulation, eher darauf hin, dass er damals wahrscheinlich unter den gleichen Symptomen schon gelitten hat oder ähnlichen und eben aber nicht die Traute hatte, möglicherweise das schon offen zu sagen, sondern erst in dem Moment, wenn es dann nicht mehr ging.
Ja, vielleicht war es aber auch die Summe aus vielen Diskussionen. Also letztes Jahr die Diskussion um Rose und die Ausstiegsklausel, dann die Verpflichtung von Hütter, dann die Verpflichtung Zakaria, dann die Verpflichtung von Ginter, dann das Ausscheiden im DFB-Pokal. Also das ist jetzt auch, das sind keine positiven Nachrichten. Und das ist vielleicht dann auch intern wie extern eine Menge Druck, die der Mensch da aushalten muss. Aber da muss man auch sagen, da waren auch ein paar Entscheidungen dabei. Also gerade mit Ginter jetzt mal aus der Entfernung heraus, die habe ich auch nicht nachvollziehen können. Und dann ist es natürlich doppelt extrem. Du zwingst die Bayern, du führst die vor und scheidest in Hannover aus. So, und das ist natürlich auch alles wirtschaftlich, das weißt du, Axel. Ja, was hängt da dran? Jetzt hast du die Chance, endlich mal die Bayern sind raus, die Dortmund sind raus, jetzt gehen wir mit Gladbach da durch und dann scheidest du bei den Zweitligisten aus. So, und die Summe an, ich sag's jetzt mal, Fehlentscheidungen oder nicht glücklichen Entscheidungen, bringen wir es mal so auf den Punkt, das führt natürlich auch dazu, dass man an sich selber zweifelt, dann wird das befeuert, intern wie extern, und das kann auch dazu führen. Ich glaube auch, dass vielleicht im Oktober die Gespräche geführt worden sind, da war das aber noch nicht so klar, wo Gladbach hingeht. Jetzt bist du im Zweifel, wenn es schlecht läuft, sogar im Abstiegskampf mittendrin. Und die Bielefelder, ihr habt sie kennengelernt, ja, die geben nicht auf. Also Fürth, in Anführungsstrichen, dann würde ich jetzt sagen, das war ein guter Ausflug. Aber was da unten gerade los ist, mit Stuttgart, mit Augsburg, mit Bielefeld, das kann für Borussia Mönchengladbach. Und dann ist auch ein wirtschaftlicher Druck dahinter und. Insofern würde ich sagen, im Oktober hat man das vielleicht besprochen oder diskutiert. Aber der Vulkan kommt ja jetzt erst rund um die Weihnachtspause oder Winterpause kam das ja erst. Und da waren Themen dabei. Bleibe ich dabei, Kommunikation ist eine Kunst. Auch das Thema Ginter ist nicht perfekt, in Anführungsstrichen, von allen Beteiligten nach außen kommuniziert worden. Und so wird dann spekuliert. Und dann geht der Druck natürlich 1:1 auf Max Eberl. Er ist auch dafür verantwortlich.
Michael, du hattest vorhin noch
einen Punkt. Ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem Thema Kommunikation und Kritik an Medien, beziehungsweise was lernen wir sozusagen, oder was ist lernbar aus diesem Fall? Was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, da kann man sicher bei den Medien über das eine oder andere sagen, das läuft nicht immer gut, klar. Aber ich finde auch, wenn wir uns jetzt die sozialen Medien anschauen, auch was in den letzten Jahren dort passiert, also was dort für eine Dynamik kommt und wie oft es dort unter die Gürtellinie geht, wie viele Beleidigungen dort tagtäglich stattfinden. Das wirkt wahnsinnig auf dieses Geschäft ein, das wirkt wahnsinnig auf die Menschen ein. Und da ist so ein Punkt, wo sich auch vielleicht jeder selbst mal fragen kann, wenn man sagt, Medienkritik, aber das, da kann man auch bei sich selbst anfangen, ob man sofort auf jede Nachricht sozusagen mit der größtmöglichen Unterstellung, mit der größtmöglichen Antipathie, mit Vorwürfen kommt. Oder da ist auch jeder selbst in der Lage, sich vielleicht einfach mal ein Stück zurückzunehmen. Ich glaube, wir merken eben auch, dass die Zündschnur bei vielen Leuten auch in den letzten Jahren unter Corona, in den letzten 2 Jahren, auch kürzer geworden ist. Also die Spannungen, die innerhalb der Gesellschaft vorhanden sind, dass die irgendwo rauskommen, die kommen auch bei solchen, also im Netz findet man das immer wieder. Und dass der Fußball da auch unheimlich eine Menge anzieht als wichtigster Sport und dass da eine Menge an negativer Energie dann auch reinkommt. Ich glaube, das ist auch offensichtlich.
Darüber sprechen wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter, weil ich finde, das ein sehr, sehr wichtiges Thema und einen sehr, sehr wichtigen Ansatz. Aber da Rainer Bonhoff nur noch ein paar Minuten uns zugeschaltet ist, wollen wir auch, und das ist natürlich auch was, was den Medien, was uns teilweise auch vorgeworfen wird, auch auf dieser Pressekonferenz, da öffnet jemand sein Herz und es geht dann gleich wieder um die Zukunft. Aber so ist es eben. Wir wollen natürlich auch wissen und unsere Zuschauer und die Gladbach-Fans erst recht wollen wissen, wie geht's denn dort weiter. Also Sie haben schon ein bisschen was gesagt. Rainer Steffen Korrell will nicht in die erste Reihe. Das heißt also, man muss schnell auf der Position Sportdirektor für eine neue Personalie irgendwie einen Platz schaffen und die auch verpflichten. Also wie weit ist man da denn jetzt mittlerweile?
Also mein Vater hat immer gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. So, und dementsprechend wissen wir das seit Donnerstag. Wir haben natürlich dieses erste Gespräch, wie ich gerade gesagt habe, mit Steffen Korrell geführt. Und er sagte auch, das ist nicht seine Welt, die erste Reihe. Und das glaube ich ihm. Und er ist nach wie vor aber trotzdem eine ganz große Stütze für uns in der Kaderplanung. So, und dementsprechend werden wir hier zusammenrücken und in aller Ruhe was erarbeiten und auch intern erörtern, wer für Borussia Mönchengladbach derjenige ist, der Max Eberl möglicherweise oder Max Eberl dann auch vertreten wird bzw. ersetzen wird in der Position des Sportdirektors. Aber ich kann Ihnen versichern, wir machen das jetzt nicht übers Knie brechen, sondern wir machen es, wie wir es gewohnt sind, in aller Ruhe.
Ich werfe ganz kurz für den Vater die 3 Euro ein. Die in der Ruhe liegt die Kraft. Ist aber immer noch ein absolut richtiger Satz.
Das ist für eine Ehre. Bei Gelegenheit gebe ich sie Ihnen zurück.
Ist okay, geht aufs Haus.
Rainer, sehr viele wünschen sich, und das mit Recht finde ich, dass du wieder mehr Verantwortung übernimmst. Bist du dazu bereit?
Das mache ich schon seit 11 Jahren oder 12 Jahren.
Aber jetzt mal noch mal mehr in die erste Reihe gehst, auch was, ich sag mal, den Job des Sportdirektors anbelangt.
Also, ich hast du mal auf meinen Kalender geguckt?
Nein, das hast du mir noch nie gezeigt.
Okay, also.
Nein, lass mich weiter in der Findung mitarbeiten und wir werden eine gute Lösung finden.
Es werden einige Namen natürlich gehandelt, aber die brauchen wir jetzt auch nicht alle hier durchgehen, weil ich glaube, die Aussage von Ihnen ist klar, dass man da in Ruhe eben suchen will und dann sich also da öffentlich...
Für Stefan nehmen wir Ablösesumme, nur dass das hier klar ist. Ne? Also falls man ihn in Gladbach holen möchte, möchte ich hier sagen, das kostet Geld. Also
ich fühle mich hier sehr wohl.
Das ist gut. Aber Rainer, eine Frage noch. Das Transferfenster ist ja jetzt noch offen bis morgen 18 Uhr. Und es gibt ja ein paar Personalien bei Borussia Mönchengladbach, die interessant sind. Ginter hat sich geäußert, wird nicht wechseln im Winter. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Bei Zakaria hört man, sei kurz vor Abschluss mit Juve. Was können Sie uns da mit auf den Weg geben?
Genau das, was Sie gerade gesagt haben. Wir haben... im Prinzip nichts in der Hand und dementsprechend können wir auch nichts bestätigen oder verneinen. Ich glaube, da ist ein Wunsch, aber solange wir hier in der Verantwortung sind und nichts an Anfragen vorliegen haben, können wir auch nichts verbreiten, dass es dort ernsthafte Bemühungen gibt.
Also noch kein neuerer Stand, was Zakaria angeht, aber ich glaube, da soll ein Vertragswerk unterwegs sein, hören wir. Rainer Bonhoff, vielen, vielen Dank für die Zeit. Danke für die offenen Worte. Liebe Grüße nach Gladbach und ein glückliches Händchen für die Personalentscheidung, die da ansteht.
Und wir sprechen hier in der Runde gleich weiter natürlich nochmal über Lösungsansätze für die Bundesliga, was diese Themen angeht, mentale Gesundheit. Aber wir wollen natürlich auch Axel Hellmanns Thema, die 5 To-Dos für die Bundesliga, für die Attraktivität der Zukunft in den Mittelpunkt der Sendung rücken. Nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Hier beim Stahlwerk Doppelpass mit den Klängen von Hajo von Adel und Band. Eine sehr intensive erste Stunde dieses Talks hier liegt hinter uns und wir wollen natürlich noch ein bisschen bei diesem Thema bleiben, weil wir die Frage ja auch aufgeworfen haben, ändert sich jetzt was am Bundesliga-Business? Und ich bin gespannt, was Jana da für Reaktionen bekommen hat.
Ja, Flo, da muss man sagen, die Fans sind eher desillusioniert. 83% sagen nein, hier wird sich leider gar nichts ändern. Denn wenn Corona und Katar den Profifußball schon nicht verändert haben, warum sollte Eberl dann etwas ändern? Trotzdem natürlich großen Respekt für seine Entscheidung. Das haben wir alle nach Robert Enke schon gehofft. Das hoffen wir jedes Mal, wenn jemand seine Krankheiten öffentlich macht. Bisher hat sich aber eben leider nichts geändert. Das Rad wird sich weiter drehen, weiter rücksichts- und schonungslos. Also auch hier sehr klare Worte und auch die Borussia sagt, nein, natürlich nicht. Eberl sagte selbst, ich kann das Rad nicht zurückdrehen. Damit ist leider alles gesagt. Zumindest alles gesagt, was die Stimmen aus dem Netz auf Twitter angehen. Aber wir wollen natürlich auch noch Ihre Meinungen am Dopaphon uns anhören.
Ich denke nicht, dass sich das Geschäft durch den Rücktritt von Max Eberl ändern wird. Bestes Beispiel dafür ist der Präsident von Borussia Mönchengladbach, der durch seine Art und Weise, wie er darauf reagiert hat, einfach zeigt, dass das Geschäft vorgeht und Menschen nichts zählen.
Man muss Max Eberl allerhöchsten Respekt zollen, dass er nicht mehr bereit ist, sich dieser Maschinerie zu unterwerfen und einen Schlussstrich zieht.
Er ist angenehm, charmant, freundlich, umgänglich, menschlich. Und genau diese Attribute passen nicht zum Bundesliga-Geschäft.
Es wird sich nichts ändern. Wir hatten das erste Mal die Diskussion bei Robert Enke. Damals waren auch alle betroffen. Damals war es natürlich auch viel tragischer. Aber es hat sich danach nichts geändert. Das Gleiche bei Rangnick und auch nach Eberl wird sich nichts ändern. Es ist leider so. Das Geschäft läuft weiter.
Kann ich? Ja, Axel Hellmann, wie nehmen Sie das wahr? Diese desillusionierte Grundstimmung der Fußballanhänger.
Muss uns schon auch alarmieren. Ich glaube, der Fußball ist nur bis zu einem gewissen Grad veränderbar, auch in seinem ökonomischen Zusammenwirken mit den Medien, mit Partnern, mit den Umfeldern der Clubs. Da müssen wir auch ehrlich zu uns sein und sagen, das ist am Ende eine Maschinerie oder eine Hochfrequenz. Ich glaube, dass unsere Rezepte auf Clubebene teilweise andere sein müssen. Also Teams größer machen, die Führungsverantwortung haben, auch Auszeiten zulassen. Also nicht nur zu erwarten, dass man 365 Tage von morgens bis abends an den Themen arbeiten kann. Ich glaube, wir müssen andere Rezepte finden, um damit umzugehen. Wir werden den Fußball global und auch national nicht auf den Kopf stellen, weil es ist immer noch Leistungssport. Und es ist Leistungssport, der einfach viele Millionen Menschen interessiert. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns mehr mit den Rezepten bei uns beschäftigen, als mit der Frage, kriegen wir das gesamte System verändert.
Es ist ja so, das gesamte System, Alfred, wenn man das nimmt, immer mehr Spiele, noch mehr Wettbewerbe. Man versucht, die Schraube eigentlich immer weiter zu drehen. Und damit steigert man ja logischerweise die Belastung von allen, die mit diesem System zu tun haben. Das im Grundsatz zu verändern, halte ich auch für fast unmöglich.
Ja, und vor allen Dingen wird dann immer der Druck oder es wird immer unterstellt, dass der Druck nur von außen kommt. Also von den Medien, von den sozialen Netzwerken, von den Fans damit. Wir reden aber auch zu wenig, ob der Druck nicht auch intern erzeugt wird. Diese Maschinerie wird ja nicht von Medien oder von anderen, sie wird ja intern wird die ja immer wieder angeheizt und weitergetragen. Wenn man jetzt hören, alle zwei Jahre eine WM, die Teilnehmer, dass man damit die Gesundheit der Spieler, Stefan hat es hier, glaube ich, auch mal gesagt, die Gesundheit der Spieler eben aufs Spiel setzt. Man muss auch sagen, dass die Branche immer mehr Geld fordert. Die Branche will immer mehr Geld, um diese horrenden Summen zu bezahlen. Dadurch gibt es mehr Wettbewerbe, mehr Spiele, mehr Druck. Das heißt also, es ist, glaube ich, etwas einfach, die Ursachen immer nur extern zu suchen. Ich glaube, der Fußball selbst muss auch mal überlegen, ob da nicht auch ein Rad überdreht wird. Also was ihr teilweise tut, ob ihr nicht auch für die Beteiligten, für die Protagonisten das Rad inzwischen auch ein wenig überdreht habt.
Ich glaube, das ist eine Debatte, die am Ende immer beim internationalen Fußball endet, weil wir in internationalen Märkten uns bewegen. Wenn wir Spieler wollen, ist das kein Markt mehr, der sich nur in Deutschland abspielt, sondern das ist eben einer, der tatsächlich europäisch oder auch so global funktioniert. Und wenn wir Lösungen suchen und die vielleicht auch darin bestehen zu sagen, wir wollen den Einfluss von Kapital im Fußball reduzieren, woraus dann wieder Mechanismen erwachsen, die wir runterbrechen können auf die Clubs, um zu sagen, wir lassen den Druck und die Erwartungshaltung nach immer höheren Abschlüssen irgendwie nicht folgen, dann ist das aber der Ansatzpunkt, wo wir zuerst anfangen müssen. Und da sind wir bei Themen wie Superliga, Champions League und Themen, die natürlich die Bundesliga beeinflussen. Je mehr Kapital von außen in das System fließt, umso größer wird der Druck auch auf unserer Ebene und ehrlicherweise bis runter in die vierte, fünfte Liga.
Aber ihr wollt doch das Kapital. Ich meine, Sie tun jetzt so, als würden Sie da von Kapital überschwemmt werden und würden sagen, um Gottes Willen, ihr wollt es doch.
Ja, aber ich bin für einen klaren Ansatz, dass wir es aus eigener Kraft erwirtschaften müssen mit Möglichkeiten, die langfristig und nachhaltig für den Fußball gesund ist. Es gibt ja Wege, wie Kapital in den Fußball kommt, über Investoren und Staatsfonds. Und da bin ich kein übermäßiger Freund von, also quasi der große europäische Weg der Finanzierung. Sondern ich glaube, dass gesundes Wachstum für die Bundesliga gut ist. Aber das bedeutet, dass du die Bundesliga breit aufstellst und den Zugang der Menschen, ob jetzt im Stadion bezahlbar oder auch in den Medien bezahlbar und gerade in Deutschland immer breit aufstellst. Das sind für mich sozusagen die großen Themen, die einwirken auf die Drucksituation, die du in Clubs hast, weil du am Ende immer im Wettbewerb der Musik, jeder in seiner Kategorie, die Dortmunder in der Champions League, wir Richtung Europa, weil wir immer dieser Musik hinterherlaufen müssen.
Und das sind natürlich Themen, über die wir gleich nochmal ganz tief sprechen. Aber Olaf, was dir, glaube ich, auch immer ein bisschen aufstößt, ist, wenn wir das Ganze nur als Business sehen, wenn wir das nur von der Finanzseite sehen und wir hören gleichzeitig in unserem Dopaphon, wie desillusioniert die Fans sind. Für die machen wir das überraschenderweise ja eigentlich.
Wir machen das nicht nur für die, der Fan, also der Star ist der Fußball, sind wir uns, glaube ich, einig. Aber der das Ganze finanziert, der dem Ganzen Aufmerksamkeit gibt, ist der Fußballfan. Dieses Thema höher, schneller, weiter ist ein Thema, das gibt es nicht nur im Fußball, das gibt es in der ganzen Industrie, ehrlich gesagt. Also wir müssten den Abstieg abschaffen und wir müssten alles abschaffen und dann kann man da so leben, wie man leben möchte und das ist nicht die Realität. Fakt und mein Problem ist ernsthaft, in jeglicher Kommunikation wird immer der Fußballfan entweder als Klatschpappe reduziert oder als Zuschauereinnahme reduziert. Ich habe die Äußerung aus Leipzig, ich habe die zur Kenntnis genommen, dass man jetzt auch da klagen möchte, man will Fußballfans haben. Es fehlt ein entscheidender Satz in dieser Kommunikation. Der ist einfach, wir wollen wieder, dass ihr Teil unseres Erfolgs oder unserer Geschichte seid. Sie wollen nicht reduziert werden auf Zuschauereinnahmen und fehlende 5, 6, 7, 8, 9, 10 Millionen Euro, die dann da fehlen. Der Fußballfan in Deutschland will respektiert werden und akzeptiert werden. Es geht auch mal ein bisschen darum, Demut zu zeigen und einfach sich auch mal mit den Sorgen des wesentlichen Umfelds in Deutschland zu beschäftigen. Und das ist der Fußballfan. Natürlich geht mir das auf den Keks, weil was verlangen wir den Leuten jetzt ab? Sie dürfen nicht mehr ins Stadion oder nur in Teilen. Okay, das ist ein Teil der Geschichte. Aber bei diesem höher, schneller, weiter, die Medienrechte, national wie international, das ist eine Katastrophe. Das muss übrigens einer bezahlen. Und vorhin habe ich über Kurzarbeit und Homeschooling und Strompreise und den ganzen Quatsch gesprochen. Das ist was, was uns belastet. Und dann soll ich ein Amazon-Paket abschließen für das Topspiel. Dann soll ich die Zone haben. RTL zeigt die Europa League. Ja, okay, alles klar. Die können aber auch nur eine Partie zeigen. Das heißt, ich muss RTL Plus, muss ich mir auch noch holen. Und wenn ich Fußballfan im Allgemeinen bin, dann brauche ich noch ein T-Online-Abo. So, das muss einer bezahlen. Das sind 100, 150 Euro im Monat. Und dann werden Spieler gekauft und du sagst, was soll das denn? Wir werden Gehälter gezahlt. Und auf dem ganzen Weg, und das meine ich wirklich vom tiefsten Herzen, ich bin engagiert auch bei einem Amateurverein, ich sehe einfach, was die für Probleme haben, dass die teilweise im Winter gar nicht trainieren durften, dass die teilweise gar nicht zusammenkommen durften. Ja, und dann kaufe ich einen Spieler aus der zweiten französischen Liga und zahle dem auch noch 3 Millionen Euro. Das muss erstmal einer nachvollziehen, dass in Zeiten wie diesen, das doppelkritisch gesehen wird. Das ist doch normal. Und da sich ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, pass mal auf, der Fußballfan in Deutschland, der will mitgestalten, der will Teil sein dieses ganzen Mechanismus. Und wenn man sich alle, die da stehen, im Prinzip immer nur öffentlich äußert und sagt, oh, meine Zuschauereinnahmen, das sind nicht meine Zuschauereinnahmen, das ist die Basis. Die Pakete von DAZN, Amazon, Sky, T-Online, die basieren auf maximaler Reichweite. Und was erleben wir gerade? Die Zuschauerzahlen gehen zurück. Die gehen aber auch bei der Sportschau zurück, die gehen beim aktuellen Sportstudio zurück und die gehen am Sonntagmorgen hier auch zurück. Und wenn das alles zurückgeht, viel Spaß in 3 Jahren bei der nächsten Ausschreibung, dann ist die Basis nicht mehr da für die Geschäftsmodelle. Und das ist ein Problem.
Kann ich nur was von unterstützen? Man hat ja jetzt ausgerechnet, wenn man ein Fan von Borussia Dortmund ist und jedes Spiel in dieser Saison sehen will, da ist man mit 1.000 Euro locker im Jahr dabei, weil da ist die GEZ noch gar nicht mehr mit eingerechnet. Und Sie haben es eben angesprochen, wenn jetzt jüngere Leute, die gerade vielleicht eine eigene Wohnung haben, die haben steigende Energiekosten, die haben steigende Lebenshaltungskosten, die müssen... Gucken die das noch? Können die das alles noch gucken? Was bedeutet das auch für die Zukunft? Wenn die jetzt ins Stadion gehen, viele jetzt, meisten Zuschauer gucken ja doch noch am Fernsehen, die wenigsten gehen ja im Verhältnis ins Stadion. Kriegt man die dauerhaft dann überhaupt noch zum Fußball? Was ist eigentlich, wenn man 5, 6, 7 Jahre lang auf so einem hohen Niveau ist und die Leute das nur noch teilweise gucken, sich ausblenden, die Einschaltquoten gehen runter? Das ist ja auch perspektivisch für den Zukunftsmarkt, für die Zukunft des Fußballs in Deutschland mit diesen hohen Kosten für die Zuschauer. Ist das auch ein echtes Problem für die Zukunft und nicht nur aktuell, sondern wenn sich das so weiterentwickelt, dann gehen nicht nur die Zuschauerzahlen, wie wir ja schon merken, im Stadion zurück, die werden dann auch langfristig, das Interesse am Fußball wird weiter sinken, weil diese Schere, dieses Millionengeschäft, wo man da, wird man sagen, naja gut, Gehaltsverzicht rettet unsere Bilanz nicht, aber dass es jetzt Gehaltsverzicht der Millionäre gegeben hätte in den 2 Jahren Corona, hat es natürlich nicht gegeben. Also der Zuschauer wird immer, die Preise von der DAZN werden jetzt wohl fast verdoppelt, ne, im Sommer, und da gehen die Preise nach oben und das ist eine Schere, die geht zu weit auseinander.
Das ist kein Zeichen von Gewinnmaximierung, wenn man das erhöht. Das ist auch eine freie Entscheidung. Also ich bin DAZN Kunde, DAZN ist auch ein Partner von uns. Ich habe höchsten Respekt vor dem Produkt, aber dem technischen Produkt. Das inhaltliche Produkt, muss man fairerweise sagen, das ist sehr, sehr kompliziert. Und die Champions League, also wenn ich diesen Begriff, also für mich ist das Wesentliche die Fußball-Bundesliga. International ist ein additives Geschäft. Und wenn wir ganz ehrlich sind, nur der FC Bayern spielt international eine Rolle. Seit 25 Jahren gewinnen wir nicht mehr die Europa League. Da sagen wir, um Gottes Willen, starke Konkurrenz. Ja, Sevilla schafft es ja auch in einer Situation in Spanien, wo Real Madrid, Barcelona und Atletico dabei sind. Diese Internationalisierung, die ist überhaupt gar kein Fanthema. Die Bundesliga ist das Fanthema. Und das muss man fairerweise sagen, wir sind mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Da war auf einmal jeder Fußballfan, jede Frau, jedes Kind, alle waren Fußballfan. Und dieses Thema, bei allem Respekt, und ich sage es jetzt einmal ganz menschlich, haben wir mit dem dicken Arsch einfach eingerissen. Und das ist ein Problem, weil wir tun mittlerweile so, nach dem Motto, der Fan muss alles ertragen, der Fan muss das alles akzeptieren. Es gibt Transfers, wo Mannschaften wie der VfL Bochum Spieler verpflichten, wo man jetzt schon weiß, die kommen im Winter und gehen im Sommer zurück in die Premier League. Jetzt soll ich mir als Fan von dem, ich kann den Namen noch nicht mal aussprechen, soll ich mir von dem auch noch ein Trikot kaufen und soll noch mit dabei sein. Und das ist einfach das, wo ich sage, da fehlt absolut die Perspektive. Was heißt das eigentlich? Ich weiß, dass du mich unterbrechen willst, aber wir haben vorher besprochen, tust du nicht.
Du bist ja mein Chef.
Nein, aber das ist ein Thema und das einfach zu negieren, also zu verneinen und zu sagen, ah, wir müssen aber jetzt neue Wege finden. Vielleicht fangen wir erstmal an, den Weg und die Hausaufgaben zu Hause zu machen. Ich kenne deine Thesen, da sind viele gute Thesen dabei. Aber bevor ich zu einem Freundschaftsspiel irgendwo nach Saudi-Arabien fahre, weil da irgendeiner was bezahlt, überlege ich doch erstmal in irgendwelchen Vororten meine Fanbase wieder zu machen. Kontakt zu den Fans mit Corona ist schwierig. Akzeptiere ich, aber dann habe ich doch Möglichkeiten, mich anders zu äußern.
Nein, Florian, du keine Chance.
Doch jetzt, mit Ihrer Hilfe hat es funktioniert. Nein, sehr engagiert und auch, was Michael Lorelli und Olaf Schröder da anreißen, sind ja viele Dinge, die Axel Hellmann in seinen 5 Thesen ja auch aufgebracht hat. Und wir wollen diese Probleme,
denen sich der Fußball stellen muss, ob er sich denen in aller Konsequenz stellt und ob die Lösungsansätze da sind und auch tragfähig sind, das werden wir hier diskutieren, aber wir wollen uns das natürlich mal anschauen. Es gibt wirklich Probleme. So schaut's aus.
Die Bundesliga ist immer noch eine Top-Liga, aber sie könnte attraktiver sein, findet Axel Hellmann. Der Vorstand von Eintracht Frankfurt wünscht sich zum Beispiel dringend, dass die Meisterschale auch mal wieder in einer Vitrine außerhalb Münchens landet.
Wenn wir nach 9 Jahren und wahrscheinlich im 10. denselben deutschen Meister haben, dann wird das im Ausland dazu führen, dass die Bundesliga nicht mehr als spannender internationaler Wettbewerb wahrgenommen wird.
So schaut's aus. Und Hellmann fände es auch schick, wenn das Nordderby HSV gegen Bremen so wie in der guten alten Zeit wieder im Oberhaus angepfiffen würde. Doch leider dümpeln auch die früheren Rekordmeister Schalke und Nürnberg mittlerweile in der zweiten Liga herum. In der ersten Liga finden dafür mittlerweile Partien statt, die nicht mal mehr eingefleischte Fans von den Sitzen reißen. So schaut's aus. Zu viele Zwerge bevölkern die Bundesliga. Zwerge, die sich ihre Erstliga-Zugehörigkeit ehrlich verdient haben. Oder anders ausgedrückt, wenn Dinos aussterben, ist das nicht die Schuld der grauen Mäuse. Im Gegenteil. Graue Mäuse werden deshalb immer größer in der Evolution des Fußballs, weil sie mit Vernunft, Augenmaß und professioneller Arbeit agieren. Die Riesen von einst sollten sich von den Zwergen etwas abschauen, nicht umgekehrt. So schaut's aus. Axel Hellmann beklagt die Verzwergung der Bundesliga, aber er kritisiert nicht die Zwerge. Trotzdem wollen die Fußballzwerge natürlich nicht hören, dass sie Zwerge sind, schon gar nicht von einem Nichtfußballer.
Dieser Hellmann ist ganz weit weg vom Fußball. Also der ist, was Wirtschaftlichkeit, was Finanzkanzleien ansagen geht, dann ist er gut. Aber alles, was den Sport ausmacht, alles, was den Fußball ausmacht, alles diese Leidenschaft, das fehlt diesen Menschen komplett.
Stimmt nicht, denn die Sorge, dass die Bundesliga langweilig wird, Zuschauer ausbleiben, es zu wenige attraktive Teams, zu wenige Stars und zu wenig Wettbewerb gibt, ist berechtigt. Egal, ob einer früher einen Fallrückzieher gemacht hat oder nicht. So schaut's aus.
Sie haben neulich mal gesagt, wir müssen runter vom hohen Ross. Wir als Bundesliga-Vereine müssen runter vom hohen Ross. Wir müssen weniger Asien machen, im Fall von Eintracht Frankfurt, mehr Wetterau sozusagen. Was meinen Sie? Mehr über die Dörfer, wieder näher ran. Wie soll das funktionieren?
Das war natürlich hauptsächlich eine Aussage, die sich auf die Folgen aus der Corona-Krise bezogen, weil ich schon glaube, dass wir die Situation erleben werden, dass auch wenn die Stadien wieder komplett aufgehen, nicht überall die Menschen wieder zu 100% alle zurückkehren werden. Das ist eine These, die ich habe, die wird sich zeigen, wenn wir in die Situation kommen. Aber ich glaube, wir sind alle gut beraten, tatsächlich wieder vor der eigenen Haustür mehr zu tun. Und dazu gehört auch, die Teilhabe, die Berührbarkeit, die Anfassbarkeit zu erhöhen. Dann müssen wir zu den Menschen. Und dann muss es aber auch möglich sein, dass die Menschen wieder zu uns kommen. Also wir haben ja das Programm, die Stehplätze bei Eintracht Frankfurt auszuweiten. Das muss bezahlbar sein, weil neben den grundsätzlichen Themen, die wir nach Corona haben und neben den grundsätzlichen Themen, die wir haben über die Besetzung der Bundesliga und einem, ich will nicht sagen Aussterben der Traditionsclubs, aber dem Absteigen in den letzten Jahren, müssen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, was wollen die Menschen in Zukunft, also auch die jungen Menschen. Und wenn die nicht live mit dem Stadion, mit den Mannschaften, mit der Stimmung, mit ihren Clubs in Berührung kommen, dann werden die auf der Couch, auf der PS5, Fans von Man City, sie folgen den großen Stars, den großen Namen, den absoluten Celebrities im Fußball. Und das ist für die Bundesliga nicht gut, weil wir von diesen Topstars einfach zu wenige in der Bundesliga haben. Das ist kein Kreislauf, der die Bundesliga stärkt. Und davon gehe ich aus, von dieser These, die auch relativ gut mittlerweile unterfüttert ist über Tatsachen und Fakten. Olaf hat einige genannt, die gemessenen Reichweiten sind eines. Aber es geht auch um die Fühlbarkeit und solche Dinge wie gerade im Dopafon. Das Feedback, wir brauchen mehr Demut, wir müssen wieder anfassbarer werden, wir müssen wieder näher zu den Menschen. Das nehme ich tagtäglich wahr, wenn ich mit Leuten in Berührung bin. Und ich glaube, dem müssen wir uns stellen. Und da hilft es auch nichts, die Augen zu verschließen. Und vielleicht noch ein letzter Satz, damit das einmal abgeräumt ist. Ich habe den allergrößten Respekt vor jedem Verein, der es in die Bundesliga schafft. Diese Debatte ist keine sportliche und nicht über die sportliche Leistung. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Und keiner will Traditionsclubs unter Artenschutz stellen. Wer absteigt, hat immer irgendwann Fehler gemacht. Aber es gibt Folgen aus den Abstiegen der großen Clubs, die die Reichweite betreffen und die Akzeptanz der Bundesliga bei den Menschen. Und damit müssen wir umgehen.
Aber was heißt das? Ja, ganz kurz, Alfred, was heißt das konkret? Also was heißt das konkret, wir wollen mehr fühlbar, berührbar sein? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Natürlich müssen Vereine, die internationale Ansprüche haben, die Bayern und die Dortmunder sowieso, aber auch Clubs wie wir, die auch sich einfach unter den Top Ten in der Bundesliga verorten und immer wieder ins europäische Geschäft wollen, bereit sein, in die USA zu fliegen oder nach Asien zu fliegen, um die Bundesliga zu stärken. Aber wir müssen auch bereit sein, wieder mehr Freundschaftsspiele zu machen vor unserer Haustür. Das muss eingeplant werden. Das hat man in der Vergangenheit in den Kalendern, auch ob der großen Dichte von Spielen, die man hatte, gerne hinten runterfallen lassen. Und da müssen wir wieder Programme auflegen, dass die Menschen in Kontakt kommen mit den Spielern, in Kontakt kommen mit den Marken, in Kontakt kommen auch mit denjenigen, die den Fußball ausmachen, wenn wir da nicht hingehen und das ein reines Medien- oder Distanzprodukt wird.
Aber da muss ich sagen,
schwerer, die Bundesliga
zu erzeugen. Also sagen tun das viele,
ja, ja.
Machen tun das ganz wenige.
Wann war das letzte Mal ein
öffentliches Training? Das ist der Punkt. Also man kann sich ja immer, also ich finde das gut, aber dann muss man das auch machen. Meine Mutter hat immer gesagt, nicht reden, machen. Stefan. Ich weiß, 3 Euro, aber doch. Weil man stellt sich immer hin und will irgend auch etwas wieder zurückbekommen oder verkaufen. Aber dann muss man das auch umsetzen. Also ich werde das natürlich und logischerweise verfolgen, speziell jetzt bei Eintracht Frankfurt, ob das denn in Zukunft wirklich passiert.
Aber die Frage ist doch in dem Punkt ganz kurz nur, wenn Sie da sagen, wir müssen mehr auf die Fans zugehen und müssen wieder raus, warum lasst er sie denn nicht rein? Wann war bei euch letzte Mal ein öffentliches Training?
Naja, wir müssen sehen, wir haben ja durch die Liga auch Corona-Vorgaben.
Davor auch. Also öffentliche Trainings finden kaum noch statt, das wissen wir. Aber ich möchte mal eins sagen, von dem vielen Guten, was Olaf gesagt hat, ist ein Punkt ganz besonders wichtig. Wir müssen uns mal überlegen, wer ist eigentlich der Fan? Also man muss ja alle gut behandeln, aber wer ist der Fan? Ich glaube, dass die Bundesliga inzwischen viel zu sehr Wert auf die Stadionbesucher legt, vor allen Dingen dann kuscht vor Ultras und vor Chaoten, die dann fast ungestraft in Schalke Spieler durchs Stadion jagen dürfen und wirklich vergessen teilweise und schröpfen sie dann nämlich die Masse, die vor dem Fernseher sitzt. Das ist ja praktisch die Gruppe, die die Bundesliga auch finanziert. Ihr lebt von den Medienerlösen, die die Zuschauer bringen, die vor dem Fernseher sitzen. Und es ist jetzt wirklich so weit gekommen, dass die richtig regelrecht geschröpft werden inzwischen. Und das stößt ab. Das stößt die Fans ab. Wenn sie dann auch noch eine langweilige Bundesliga präsentiert bekommen, sie sagen, es muss aufhören, dass Bayern Meister wird. Ja, wie wollen sie das denn machen? Und Sie sagen, die Traditionsvereine sollen nicht in der zweiten Liga abstürzen. Ja, wie wollen Sie das denn ändern? Die Bundesliga hat teilweise eine fatale Entwicklung. Der Zuschauer wird aber dazu gezwungen, immer mehr und immer mehr zu bezahlen. Und die Schere geht auseinander und da hat Olaf recht, das ist das Problem und deswegen werden sich viele.
Naja, das letzte öffentliche Training hat übrigens in Berlin stattgefunden. Ja, das war jetzt nicht unbedingt von...
Du meinst die Ultras, die da den Trainingsplatz gestürmt haben.
Ja, das muss einem zu denken geben, dass die im Prinzip da im Aufruhr sind. Aber grundsätzlich.
Aber auf die wird Rücksicht genommen ohne Ende und auf den Fernsehzuschauer nicht. Das meine ich. Wir müssen erstmal sehen, wer ist der Fan, auf den ich überhaupt zugehen muss.
Fußball
und da ist nicht nur der Zuschauer im Stadion und der Ultra in meinen Augen schon gar nicht.
Also ich glaube zwei Dinge. Auf der einen Seite ist es, muss überhaupt mal das Bewusstsein in weiten Teilen des Profifußballs wieder vorherrschen, dass man auf seine Fans tatsächlich zugehen muss. Also für mich klassisches Beispiel Nationalmannschaft, das war der Gradmesser von 2006 bis 2014 war der Gradmesser, dass es nach oben geht, dass es eine Begeisterung ausgelöst hat, wie die Mannschaft sich präsentiert hat, wie die gespielt haben, wie die Leute auch miteinander umgegangen sind. Und von 2014 an abwärts war das der Gradmesser dafür, für Distanz, Beispiel die Mannschaft, Abschottung. Man hat danach gesagt, nach 2018, man schafft wieder eine Nähe und tut das und hat dazugelernt, nichts ist passiert.
Nee, der Erfolg hat das ein bisschen verpasst. Also die absurden Maßnahmen von Oliver Bierhoff haben ehrlich gesagt, wurden durch die Fußball-Weltmeisterschaft ein bisschen
überkompensiert. Genau,
absolut.
Aber was kann man machen? Also es ist natürlich alles jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, aber dass Bayern München nicht Meister wird oder wie kann man sagen,
das Format der Bundesliga interessanter gestalten. Zwei Dinge dazu, zum Sportlichen würde ich sagen. Es ist natürlich völlig richtig, was du sagst. Du kannst Bayern jetzt nicht vom Thron stoßen durch irgendwelche Gelderumverteilung in einem kleinen Maß. Und aber was ich glaube, was natürlich was sinnvoll wäre, was ich attraktiv finden würde, ist, wenn die nächsten Fernsehrechte ausgeschrieben werden, ist, dass wir nach der Bundesliga-Saison ein Halbfinale von 4-1 und 2-3 haben und danach noch ein Finale. Das schafft auf einmal sofort einen sportlichen Wert während der gesamten Saison, wenn doch am 25. Spieltag noch der Tabellensechste glauben kann, er kann in den Kampf um die deutsche Meisterschaft eingreifen. Da muss man gar nicht viel an Geldströmen verändern, sondern man schafft eine Möglichkeit, Wettbewerb herzustellen. Man sieht diese Relegationsspiele, wie die angenommen werden. Man schafft einen Spannungsmoment und man schafft auch wieder etwas gegen diesen Automatismus einer Saison, wo sich der Beste am Ende immer durchsetzt, sondern man hat auf einmal einen Spannungsmoment.
Wir knüpfen da gleich dran an. Das ist ja auch ein Thema, was du immer mal wieder ins Spiel bringst, Playoffs. Aber jetzt muss auch Sport 1 mal kurz Geld verdienen. Kurze Pause. Nein?
Doch, bitte.
Bitte? Also gleich mehr zu den Themen hier, die da schon angerissen wurden. Und Sie können ja vielleicht 100.000 Euro gebrauchen. Also wir drücken die Daumen. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Wir tauchen wieder ein in die Diskussion. Wir waren bei den Problemen der Bundesliga, bei der Verzwergung, wie man das so ein bisschen sagen kann. Und kommen jetzt zu Jana, die auch noch ein bisschen was zu dem Thema beizutragen.
Insbesondere nämlich zu der unter der Woche ja von den Kollegen von DAZN erhöhten Abo-Preisen. Die wurden einmal nämlich eben verdoppelt. Nochmal an der Stelle, das ist natürlich kein Kollegen-Bashing. Auch die Kollegen von DAZN reagieren natürlich nur auf den Markt. Aber die Reaktion bei den Fans, die war natürlich absehbar. So sagt Christian zum Beispiel, wenn man sich überlegt, bei wem die DAZN-Kohle am Ende landet, bei achtstelligen Spielergehältern und Beraterprovision, dann hat man eben noch weniger Lust, diese Preiserhöhung mitzugehen. Andere nehmen es aber auch mit bisschen Humor, so zum Beispiel Julian, bevor ich knapp 700 Euro im Jahr dafür bezahle, um Fußball auf Sky und DAZN zu schauen, kehre ich lieber wieder zum guten alten Videotext zurück. Und auch die Kollegen von Mainz 05 gehen das Ganze sehr lösungsorientiert an und sagen, hör mal, wir haben hier noch einen Pulli von den Kollegen von DAZN gefunden, den tauschen wir dann jetzt an der Stelle gegen ein Abo. Einer unserer Reporter, Christopher Michel, hat aber jetzt bei aller Ernsthaftigkeit bei diesem Thema auch nochmal sich dazu geäußert, hat gesagt, Fans der Bundesliga müssen rund 57 Euro an Sky und DAZN überweisen, wenn sie ab Sommer 22 weiterhin Bundesliga schauen wollen. Das gibt die Attraktivität der Liga aktuell einfach nicht her. Und genau die Frage würde ich eben gerne in die Runde geben. Erstens, wer soll sich das denn noch leisten können? Darüber haben wir eben schon kurz gesprochen. Und zweitens, gibt diese Bundesliga das denn noch her?
Olaf, ist diese Verzwergung ein Problem auch, um solche Preise noch zu rechtfertigen?
Naja, DAZN ist ja keine Gutmenschgesellschaft, die verfolgen ein Geschäftsmodell. Und sie wollen natürlich ihre Zahlen auch rechtfertigen. Und da scheinen sie offensichtlich, so sieht es zumindest aus, versuchen Gegenmaßnahmen gegen die sinkenden Zuschauerzahlen, gegen die sinkenden Abos im Prinzip, versuchen sie etwas dagegen zu tun. Es ist völlig legitim. Keine Kritik an DAZN. Das muss man einfach sagen. Das Leben ist einfach, also Netflix hat letztes Mal eine Gewinnwarnung auch rausgebracht, weil die Abonnenten zurückgehen. Also es scheint, das Rad scheint grundsätzlich in der Mediennutzung völlig überdreht zu sein, ehrlich gesagt. Bei der Verzwergung, da tue ich mir wahnsinnig schwer, spielen die besten 18 Bundesliga-Vereine in der ersten Liga. Da gibt es einen sportlichen Hintergrund für, das sind Punkte. Diese Vereine bringen vielleicht nicht die Massen mit, das kann gut sein, aber die Schuld ist hier in erster Linie, wenn ich das so sagen darf, eher bei der Tradition zu suchen, nämlich bei Schalke, bei Hamburg, bei Bremen. Der erste FC Köln ist letztes Jahr im Rückspiel der Relegation noch von der Schippe gesprungen, wenn ich das so sagen darf. Sonst würden wir uns hier über Holstein Kiel unterhalten müssen. Dann wären die alle in der zweiten Liga. Ich darf aber eins dazu sagen, das hilft der zweiten Liga so in der Außendarstellung. Aber auch da ist eine absolute Schieflage der Zuschauerzahlen. Also Tradition alleine ist nicht das Mittel. Das müssen wir hier schon ein bisschen festhalten. Und in der Verzwergung, ja, das ist ein Problem. Aber das ist genauso wie in der Politik.
Ja, Olaf Scholz hat die Wette oder die Wahl auch nicht gewonnen, weil der andere hat sie verloren. Also wo suchen wir jetzt hier die Ursachen dafür? Ich bleib dabei. Wenn du sagst, Axel, wir müssen nach der Pandemie und nach der Krise, da brauchen wir Lösungen. Das fängt heute an. Das fängt gestern an. Wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir die Basis, den Fußballfan, und das sind nicht nur die 500 in der Stehkurve, die da fordern und Stimmung machen, sondern es ist die Masse. Und wir müssen uns jetzt Gedanken machen, alle 36 Profivereine, die Medien, wie gehen wir damit um? Ihr steuert, Axel, also bei allem Respekt, in eine massive Krise rein, weil die Haupteinnahmequelle der Fußballvereine ist die mediale Nutzung. Also auch da wird Donata Hopfen gestützt mit dem Bundeskartellamt und der Verwertung. Da muss der Liga etwas einfallen, wie man das machen möchte. Weil so wie wir es jetzt gerade machen, und zwar national wie international, ist das einfach schwierig. Und ein Glückwunsch nach Mainz zum ZDF, dass die Champions League überhaupt noch im frei empfangbaren Fernsehen ist. Ansonsten würden wir das gar nicht mehr mitbekommen. Ist ja auch nicht schlimm, sind ja nur noch die Bayern dabei. Aber darüber muss man nachdenken, was da gerade passiert. Und es sind nicht nur die Medien, es ist einfach die Art und Weise, wie man sich momentan positioniert. Das eine ist der innere Druck, das verstehe ich total. Da sind übrigens nicht nur Medien und Journalisten, die da Druck machen, da sind Sponsoren dabei, die da Druck machen, die auch sagen, verdammt nochmal, meine On-Ground-Werbung, also die Werbung im Stadion, die sieht übrigens keiner, weil es ist ja gar keiner im Stadion. Es ist ja auch teilweise regionale Werbung. Das heißt, das Rad, das muss ja, kommt, neu erfunden werden. Aber man kann auch, und den Ansatz, aber den gebe ich hier rüber, aber vielleicht doch drüber nachdenken, zurück zur Tradition zu kehren.
Ich halte überhaupt gar keine Widerrede, weil ehrlicherweise sagst du vieles von dem, was ich vor 5 Monaten ja schon gesagt habe. Wir können aber nur nicht nur stehen bleiben bei der Ist-Analyse, sondern meine Absolut. Forderung geht ja dahin zu sagen, was tun wir sozusagen in der Liga konkret. Und ich habe gesagt, auf der Club-Ebene wird ein wichtiges Thema sein, raus zu den Menschen zu gehen. Stefan Effenberg hat gesagt, er guckt uns da in Zukunft auf die Finger. Da sage ich herzlich willkommen, weil wir konkrete Dinge vorhaben. Die werden wir auch in Kürze öffentlich bekannt geben, was wir machen. Das gilt übrigens nicht nur für die Männerprofis, sondern auch für unsere Frauenprofis, die ja sehr erfolgreich Bundesliga spielen und unsere Traditionsmannschaft. Also überall dort, wo es wichtig ist, die Menschen zu erreichen, haben wir ein konkretes Programm vor, wie wir quasi die Eintracht in der Region wieder stärken können. Das ist die Club-Ebene, da müssen Dinge passieren, da müssen in der Nationalmannschaft sich sicherlich Dinge ändern, damit man näher wieder zu den Menschen rankommt. Und dann kommt die Welt, die Alfred Draxler beschrieben hat, mehr für den TV- oder Medienzuschauer zu machen. Da sage ich nur, die Dinge sind eng miteinander verbunden.
Natürlich, aber
wenn wir, den Satz vielleicht noch, wenn wir keine Stimmung in den Stadien haben, dann hat das Auswirkungen auf das Empfinden der Menschen auch vor den Fernsehgeräten oder den Medien. Weil am Ende ist die Bundesliga ein Gesamtkunstwerk. Wir sind gewohnt, volle Stadien, 50.000, Riesenbegeisterung, eine tolle Stimmung, die von den Rängen auf den Platz schwappt und wieder zurück. Man kann diese Dinge nicht voneinander trennen. Und nur wenn es uns gelingt, und das ist die Aufgabe der Clubs in allererster Linie, die Menschen wieder massiv zum Live-Ereignis Fußball zu bewegen, die neue Generation, junge Generation nicht abwandern zu lassen und sie zu Fans von Man City und PSG werden zu lassen. Nur wenn es uns gelingt, das dann auch, und da bin ich vollkommen in der Runde, das in bezahlbaren Modellen darzustellen, dann gelingt es uns, den Fußball, sage ich mal, aus dieser schwierigen Phase wieder rauszuentwickeln. Zur Wahrheit gehört zu dem Thema aber auch, dass dann unsere Medienpartner, deren Politik ich nicht zu kritisieren habe, ihre Möglichkeiten, ihre Vorstellungen am Markt realisieren können, also ihre Planzahlen. Und die Frage ist, ob das in einem Bundesliga-Setup ohne die ganz großen Traditionsvereine für die darstellbar ist. Ich will nicht die These aufstellen, dass die Preiserhöhung nicht gekommen wäre, wenn Schalke, Bremen und Hamburg in der Bundesliga spielen würden. Ich glaube, das ist zu gewagt. Aber ganz sicher spielen die Quoten eine Rolle, so wie sie auch eine Rolle spielen in der Wahrnehmung bei euch, Olaf, bei Sport1. Ihr schreibt Artikel über Schalke mit einer anderen Reichweite als mit vielleicht einem anderen Bundesligisten, der jüngst aufgestiegen ist.
Aber natürlich hat ein Spiel Schalke gegen HSV, schalten mehr Menschen ein als bei Fürth, ohne jemanden so nahe treten zu wollen, als Fürth gegen, ich sag mal, Bielefeld oder Bochum. Aber die Verzwergung hat ja nicht nur was mit dem Niedergang der Traditionsclubs zu tun. Es gibt ja noch einen ganz, ganz anderen wichtigen Aspekt, nämlich das Fehlen der Superstars. Wir nehmen immer mehr Geld von den Fernsehzuschauern, bieten aber keine Stars mehr, wenn ich dann in die 80er oder 90er Jahre denke, als ihr noch gespielt habt. Sie haben gerade die jungen Leute angesprochen. es gibt Studien, die stellen fest, dass gerade die jungen Leute ihr Fanverhalten nicht mehr nur auf Clubs projizieren, sind also nicht nur Fan von Eintracht Frankfurt oder Manchester City, sondern sie sind vor allen Dingen Fan von Stars. Und sie wechseln den Verein mit dem Star. Das hat sicherlich was mit FIFA zu tun, was sie spielen. Und die Bundesliga, außer bei Bayern München, bietet keine Stars mehr.
Axel, das
spielt keine Stars
das mehr. Das ist absolut korrekt. Wir haben 3, 4, 5 und
ein Haaland, wenn Haaland weg ist, haben wir keine mehr. Und wenn ich den Fernseher einschalte, kennt man die meisten nicht mehr.
Ich finde schon, dass die Bundesliga nach wie vor attraktiv ist. Ja. Wir haben sehr wohl, finde ich, schon Superstars in der Bundesliga. Mal Lewandowski, mal Haaland. Für mich ist auch ein Müller, ein Goretzka, ein Kimmich.
Bayern, ich habe ja gesagt, Bayern.
Genau, das sind schon Superstars. Wir haben hochtalentierte junge Spieler, jetzt nenne ich wieder Haaland, wir haben Bellingham und jeder, der im Endeffekt.
Aber du hast jetzt 2 Clubs aufgezählt.
Ja, ne? Aber wenn du doch im Herzen Gladbach-Fan bist, dann können doch die Spieler gehen und kommen und gehen. Ich bleib doch immer Gladbach-Fan. Ich verstehe jetzt nicht, wenn ein Superstar wie Haaland in Dortmund ist und der verlässt Dortmund, dann gehe ich als Fan mit ihm, egal wo er unterschreibt, dann bleibe ich doch bei Dortmund.
Es hat bei jungen Leuten eine andere Entwicklung.
Ich finde schon, der Kampf um Europa finde ich mega spannend, mega interessant in der Bundesliga, auch der Abstiegskampf. Gut, aber es ist doch attraktiv. Wo ich mit einem Problem habe, ist, dass in der Bundesliga Vereine in den europäischen Wettbewerb kommen, dann aber 4 Monate später froh sind, dass sie aus dem Wettbewerb ausgeschieden sind und sich dann hinstellen und sagen, ich bin froh, dass wir nicht mehr in dem Wettbewerb sind, jetzt können wir uns wieder auf die Bundesliga. Wie willst du dessen Fan verkaufen?
Aber das kann ich Ihnen sagen, wird es bei Eintracht Frankfurt zumindest nie geben.
Es war in Freiburg so und es war in Hoffenheim so. Und das ist für mich nicht verständlich, genau sowas zu äußern. Dass die ganze Region sich freut, dass sie, bei euch nicht, ihr habt uns würdig vertreten. Mhm. Ihr wart die einzigen in den letzten 20 Jahren, finde ich, in der Euroleague, die uns würdig vertreten haben. Alle anderen haben ein Bullshit gespielt, wie schlimmer nicht mehr geht.
Aber es geht ja nicht nur um internationale Stars. Also ich fand es auch echt cool, als Raoul auf einmal auf Schalke gespielt hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, bist du deswegen Schalke-Fan geworden?
Aber ich habe den Fernseher eingeschaltet.
Aber die Aufmerksamkeit war größer, das stimmt. Ja. Die Aufmerksamkeit war größer.
Weit davon entfernt, vor allem familiär jetzt Schalke-Fan zu sein. Aber was mir fehlt in der Liga, sind die Persönlichkeiten. Mir geht es noch nicht mal um die Stars. Was mir fehlt, ist im Prinzip, schau mal, der Müller.
Die Typen.
Die Typen, die Charakter, wir lassen es ja auch nicht mehr zu. In der Ausschreibung darfst du übrigens 3 Fragen stellen, das darf man übrigens nicht vergessen. Und 1:30 darf ein Interview führen. Wo sind denn die Basers, die Effenbergs, die Matthäus, die es gibt? Der Einzige, der dazu in der Lage ist, ist übrigens Thomas Müller. Dass der noch einigermaßen unterhaltsam sich als Marke und Persönlichkeit darüber hat. Der Rest dieser Interviews, muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich als Medienunternehmen drüber nachdenken, ob ich mir das Geld übrigens spare, weil da kommt gar nichts mehr rüber. So, das ist einfach so. Und wenn du mal kritisch bist, und ich habe ja, eine junge Reporterin hat ja bei den Öffentlich-Rechtlichen einmal den Thomas Müller attackiert beim DFB-Pokal und einmal den Kollegen Reus, dann ist man sogar noch persönlich im Prinzip, fühlt man sich auch noch angegriffen. Mir fehlen gar nicht die internationalen Topstars. Ich als Bundesliga-Fan, was mir fehlt, sind die Typen. Gut. Und das ist das, wo ich sage, da muss der Verein auch da ein bisschen laufen lassen, die Jungs mal wieder ein bisschen ihren Charakter. Das ist übrigens das, was wir mit jungen Leuten machen müssen. Das ist da, wo ich im Schulsystem absolut dagegen bin, dass alle übrigens gleich aussehen müssen und sich alle gleich verhalten müssen. Das ist das, wo wir sagen müssen, gib dem einzelnen Charakter einfach, gieß dieses Pflänzchen und versuch's nicht direkt runterzuholen und zu sagen, bitte äußere dich bitte compliant und so. Das ist Quatsch. Da bin ich dabei.
Wir sehen es doch auch. Letztlich haben wir ja gerade hier gehört, das ist eine Partnerschaft. Ja? Die Haupteinnahme der Vereine kommt von den Medienunternehmen. Trotzdem in der täglichen Arbeit ist es eher das Gefühl, ob man auf unterschiedlichen Seiten steht. Da wird verhindert und da wird sich bemüht, eher weniger zu sagen als zu viel und so weiter. Das ist ein Problem.
Aber dann jetzt zu sagen, wir brauchen jetzt Spieler mit Ecken und Kanten, bin ich total dabei. Aber das würde aber auch einen Kulturwandel bedeuten über diejenigen, die über Fußball berichten und die es auch konsumieren. Wie viel an Ecken und Kanten lassen Medien, lassen Zuschauer, lassen Social-Media-Nutzer denn im Moment überhaupt noch zu? Also wenn sich dann mal einer den Kopf vorwagt, was passiert denn dann? Gibt es dort Zustimmung? Oder passiert dann eben genau das? Also das müssen wir, glaube ich, schon auch im Blick haben. Aber dass das sinnvoll ist und dass man sagen, dann eine größere
Breite an Typen wieder hat, bin ich total dabei. Aber den Einzelnen jetzt zu sagen, jetzt halt du mal deinen Kopf da aus dem Fenster.
Aber die Persönlichkeiten kriegen ja auch auf die Fresse. Wir hatten ja früher einige. Danach schreien wir heute. Wir hatten sie doch. Mario Basler, Oliver Kahn. Im Endeffekt, wenn die sich dann mal irgendwie kritisch oder wie auch immer oder mal offen und ehrlich geäußert haben, was es ja heute wenig gibt oder wenn überhaupt, dann haben sie die ja auch auf die Fresse gekriegt. Ja. Also wir sind ja heute auch in der Zeit, dass wenn mal einer ein bisschen anders ist, kriegt er sie auch drüber. Also es ist schade für den Fußball, ganz klar, aber das ist die Entwicklung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nicht mehr stoppen können und werden.
Ja, du kriegst drüber, ist das eine. Auf der anderen Seite, Achtung, die Jungs werden auch so begleitet und geschult, dass sie sich so äußern sollen und ja, das nicht machen sollen.
Das fängt im NLZ an. Sie holen die 13-, 14-Jährigen, da wird ein Vertrag unterschrieben, wie sie sich zu verhalten haben.
Aber das weil wir auch ein Stück nicht. Weit die schützen müssen. Weil es ist natürlich so, wir können auch jetzt nicht ungebremst unerfahrene Spieler quasi in das Mediengeschäft eintreten lassen. Ich bin auch eher immer für klare und kernige Aussagen, ist ja jetzt auch nicht unbekannt, an denen man sich auch mal reiben kann oder die man auch mal aufgreifen kann. Das ist aber nicht so einfach, einen Spieler, der 17, 18 ist und dann zum ersten Mal auf die Profibühne kommt, gleich zu sagen, und wenn wir wissen, er hat vielleicht auch einen starken Charakter, wir lassen ihn einfach auch mal auf die Medien prallen.
Warum denn nicht?
Weil es auch in dem Alter schnell die Debatte gibt, hätten wir ihn schützen müssen, hätten wir was um ihn rumbauen müssen. Ich glaube, das Ganze ist ausgewogen, stimme aber zu. Ich nehme das auch so wahr, würde mir manchmal mal klare Aussagen wünschen als vorher abgeschwächte, weich gewaschene Aussagen.
Wenn man sich zu einer Persönlichkeit doch entwickeln möchte, dann muss man doch genau das machen. Dann muss man ihn auch mal laufen lassen. Wenn du ihn immer kurz und klein hältst, können sie sich ja gar nicht dahin entwickeln.
Also ein richtiges Interview, also du musst dir überlegen.
Aber entwickeln.
Aber jetzt nicht älter. Aber du, ein Satz, wir brauchen Eier von Oliver Kahn. Ich glaube, den werde ich in 10 Jahren nicht vergessen. Aber solche Interviews, das war ehrlich, das war herzlich, du musstest auch da keinen schützen. Er hat einfach da mal seinem Spirit, seinem Charakter freien Lauf gelassen. Ich finde beide, du musst 16-, 17-jährige Menschen musst du schützen und ranführen. Und irgendwann ist die Bühne groß genug und dann müssen sie auch selber damit klarkommen. Das ist einfach auch so. Aber du musst diese Typen wieder fördern. Ich will doch lieber einen aus der Knappenschmiede und ich will doch lieber einen aus der Fohlenjugend haben. Und auch die Bayern sollen Spieler hervorbringen, als wenn ich permanent mich international bei zweit-, drittklassigen Spielern, die sofort integrierbar sind, absolut korrekt bediene. Das ist doch mein Problem. Ich sag damit, das müssen Spieler sein, also wie der Sané, ja, unabhängig des Ursprungs, aber ich will die aus der eigenen Jugend. Wieso macht ihr das denn überhaupt? Das ist also ihr jetzt 36 Bundesliga-Vereine, nicht Eintracht Frankfurt. Aber das ist doch was, wo die Leute sich dran hochziehen. Ein Topstar ist ein Topstar, das ist cool. Aber ein Fan will irgendwie merken, mein Verein macht irgendwas. Der schafft eine Basis, der ist nachhaltig. Und wenn wir absteigen, steigen wir ab wie in Freiburg und dann steigen wir wieder auf. Aber irgendwie möchten wir was machen.
Das ist der eine Punkt, aber ich finde, der Kern ist tatsächlich immer noch was anderes. Dass wir die Top-Vereine vermissen, die Traditionsvereine vermissen, die wirklich dann Massen an Zuschauern immer angezogen haben und nicht ein einzelner Spieler, der auf einmal das übernehmen soll, was ein ganzer Verein eigentlich an sich repräsentiert. Schau mal, wenn wir jetzt ganz anderes Thema, Football. Die schaffen es, NHL ist die erfolgreichste Sportart, Einzelsportart der Welt. Dann wird geschaut, das Finale, die schaffen Spannungsbogen. Und die schaffen das ja nicht nur, dass die Vereine, NFL,
das NHL ist die,
genau, Entschuldigung. Football. Dass die, da wird es auch Vereine geben, die als solche nicht so besonders gut wirtschaften. Da wird es andere, die besser gemanagt werden. Aber die haben so ein Übersystem als Liga, die wissen, wo sie hinwollen. Die schaffen sagen, einen Rahmen, in dem auch die einzelnen Clubs erfolgreicher sein können als Gesamtprodukt. Und das ist etwas, was in der Bundesliga, da schaut jeder so, dass er das in seinem Vorgarten gut hinkriegt. Die einen wie Freiburg, die machen das total gut. Und andere Unionen machen es super, aber eigentlich dürften die von ihren Möglichkeiten gar nicht da stehen, wo sie stehen. Sie machen das hervorragend, weil es woanders Schwächen gibt. Aber dem Gesamtprodukt, wenn dann 3, 4, 5, 6, 7 Vereine, wir haben es eben durchgesprochen, eben hochkommen, die eben diese Emotionalität in der Masse nicht erzeugen, dann hat die Liga ein Problem. Und da müssten aus meiner Sicht eben auch die Individualinteressen der einzelnen Vereine ein Stück weit irgendwann zurücktreten, dass die Liga als Gesamtes da mehr Einfluss drauf nehmen kann.
Wir setzen da gleich wieder an, machen eine kurze Pause und sprechen drüber, was für Möglichkeiten gibt es denn, Geld zu erlösen. Der nationale Markt, TV-Markt scheint an einem Limit zu sein. Die internationale Vermarktung funktioniert nicht so ganz. Was ist mit 50 plus 1? Muss das irgendwie weg? Oder was für Probleme würde das hervorrufen? Das besprechen wir gleich hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass nach einer kurzen Pause. Und natürlich für Sie die Chance, was zu gewinnen. Toi, toi, toi.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Engagierte Diskussion wie immer hier im Stahlwerk Doppelpass in Airport Hilton, Ayo, und Band. Spielt, die letzten Takte verklingen und wir sind wieder bei uns in der Runde. Wir haben die Problemstellung, vor der der Fußball in Deutschland, die Bundesliga steht, glaube ich, ganz gut umrissen. Es ist schwierig, Gelder zu generieren, irgendwo Steigerungspotenziale zu sehen. Axel Hellmann hat gesagt, ja, internationale Vermarktung, das ist noch zu wenig. Wir können da mal auf die Zahlen schauen, wenn wir das mal vergleichen mit den anderen großen Ligen. Hier hinten auf dem Monitor ist es, hinter mir, und jetzt nehmen wir es gleich ins Vollbild, dann sehen wir das, was da für eklatante Unterschiede sind, wie die Premier League mit 1,63 Milliarden, die spanische La Liga mit 900 Millionen knapp und die Bundesliga 160 Millionen. Das sind Welten. Aber ist die Bundesliga, so wie sie jetzt sich darstellt, ein international besser vermarktbares Produkt oder ist das einfach die Realität, vor der wir stehen?
Ich glaube, es bildet schon ein Stück weit Realität ab. Ich glaube, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, das auch in den Einzelergebnissen zu verbessern. Wir haben ja jetzt keinen Vertrag zum Beispiel mit dem Mittleren Osten, also klassisch ein wichtiger Ertragsblock aus der Vergangenheit. Aber ich würde den Gedanken von Michael Oreni nochmal aufgreifen, zu sagen, was können wir denn tun als Bundesliga, um auch langfristig besser zu werden? Und ich glaube, wenn wir schon wissen, dass wir eine höhere Fluktuation haben zwischen zweiter Liga und erster Liga und vielleicht auch nicht mehr die reichweitenstarken Clubs in der Bundesliga spielen. Auch die, die vielleicht dann noch international auch noch mal Ausstrahlung mitbringen. Schalke 04 ist genannt worden und Raoul aus der Vergangenheit. Und wenn wir wissen, wir haben einfach jetzt zehnmal wahrscheinlich den gleichen deutschen Meister und keine europäischen Titel gesammelt, dann müssen wir weg von einer Betrachtung, dass die Clubs die Auslandsvermarktung oder die Marke im Ausland sind, hin zu einem Thema, dass die Bundesliga das Produkt im Ausland wird oder stärker wird, so wie das auch eine NFL macht, die ganz bewusst aus den USA heraustritt, um das zu untermalen und zu unterstreichen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die notwendig sind, um die wir machen müssen. Also das heißt auch Präsenz durch Leute, durch Menschen in den Märkten, durch Legenden, viel stärker die in die Märkte zu transportieren, um Umsatzerlöse zu erhöhen. Das ist, glaube ich, auf sich der einzige Weg, wenn wir es nicht schaffen, zu sagen, wir machen den Meisterschaftskampf mit einer Playoff-Entscheidung, über die man denken kann, was man will, ist ein Weg. Ich halte sie persönlich jetzt nicht für vielleicht optimal spannender. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, aber die Marke Bundesliga muss stärker in den Mittelpunkt kommen.
Man muss vielleicht zu diesem Playoff-Gedanken auch nochmal was sagen, weil die NFL, die haben kein Europapokal, die haben keinen Pokal noch daneben, die haben nicht noch eine Nationalmannschaft, die haben nicht noch eine Europameisterschaft, die haben eine Weltmeisterschaft gemacht. Ja, schon, aber die haben keinen Abstieg, das sind Franchise-Unternehmen.
Nein, das Beispiel der Internationalisierung der NFL, also ich bin absolut deiner Meinung, aber die NFL hat sich über Amerika hinaus geöffnet und hat die NFL aus dem Pay-TV rausgenommen und hat über Europa und weltweit die NFL ins frei empfangbare Fernsehen getan.
Aber alle Stars dieser Sportart spielen in dieser Liga. Ja. Das ist im Fußball anders. Die spielen aber eben nicht alle in der Bundesliga. Mal
sehen. Das Problem ist doch, das muss gesehen werden. Und die NFL hat für sich erkannt, pass auf, wir wollen Wachstum haben über Amerika hinaus. Und hat dann gesagt, wir verbreiten das auch dementsprechend. Natürlich haben die eigene Stars, gute Marken. Das ist alles richtig. Aber sie haben das Produkt nahbar gemacht und greifbar gemacht und konsumierbar gemacht. Deswegen, das Thema kannst du, das ist ein richtiges Beispiel, hilft euch aber nicht. Was euch schadet, in Anführungsstrichen, ist einfach, um international vermarktbar zu sein, brauchst du zwei Themen. Du brauchst internationale Topstars aus den jeweils anderen Ligen. Und da rede ich über Engländer, Spanier, Italiener. Und das andere, damit überhaupt einer international begreift, dass es die Bundesliga gibt, brauchst du Erfolge. Das ist doch einfach so. Ja, Halbfinale, Chelsea, unglücklich war es damals, alles in Ordnung. Aber wenn du seit 25 Jahren den kleineren internationalen Titel nicht mehr gewinnst und dann dich darüber beschwerst, dass wir international nicht vermarktet werden, warum soll das Interesse denn da sein? Es ist doch nicht nur die Konsole, sondern es ist einfach, Du hast keine Aufmerksamkeit international. Aber bevor wir immer über den Tellerrand hinausschauen, da bleibe ich dabei. Der Virus liegt im Inneren, nämlich auf dem Teller. Jetzt machen wir erstmal wieder die Bundesliga-Start. Bin absolut bei Stefan. Das ist echt spannend. Theoretisch sind die Bayern nur 6 Punkte vor. Theoretisch gibt es einen coolen Wettbewerb um die internationalen Plätze. Ja. Und der Abstiegskampf beginnt auf Platz 11. Also über die Attraktivität brauchen wir nicht streiten.
Trotzdem muss man ja sagen, warum die Diskrepanz zwischen der Premier League und der Bundesliga so ist, wie sie ist, hat ja einfach den einfachen Grund, dass die Premier League attraktiv ist und die Bundesliga nicht. Für den internationalen Zuschauer. Und die Frage ist ja, warum ist das so?
Ist
ja,
das ist ein Thema 50 plus 1.
Ja, aber Flo, darf ich da mal ganz kurz.
Bleib doch mal da.
Wir brauchen auch wieder die Persönlichkeiten. Ich habe jetzt mit dem Oliver Kahn gesprochen, ich habe mit Lothar gesprochen, Mario Basler. Wir sind bereit, wieder zurückzukommen. Wir werden jetzt hart trainieren, dass wir im Sommer...
Ich dachte, jetzt kommt ein ernsthafter Einwand.
Warte mal. Weil davon lebt ja auch der Sport, von solchen Typen. Also wir werden jetzt bis zum Sommer wirklich alles tun.
Come back.
Sollte es nicht klappen, stehen wir jederzeit für Interviews zur Verfügung.
Es macht jedenfalls den Meisterschaftskampf dann wieder offen.
Sehr gut. Also, lass uns fortsetzen, wenn du gestattest. Ja. Nochmal ernsthaft bei dem Thema 50 plus 1 bleiben. Weil das ist die Frage. Dass, wenn man das kippen würde, wären ja möglicherweise plötzlich Finanzströme da. Aber warum möchte man es nicht? Warum möchtest du, dass 50 plus 1 fällt?
Ja, weil ich eben möchte, dass die Transfers der jungen Superstars, die ja jetzt zurzeit einseitig ist, eine Einbahnstraße, also Havertz und andere
gehen
eben weg. Und es kommt kein Superstar wie Raul. Wir reden jetzt von einem Spieler, der vor 10 Jahren mal hier gespielt hat und nicht aktuell. Warum kommt nicht einer von denen mal zu uns?
Und das weil sie woanders daran, mehr verdienen können.
Das liegt einfach daran, dass außer Bayern München finanziell keiner mithalten kann. Und deswegen muss man immer vorausgesetzt, wir wollen das. Wenn man sagen, wir wollen international gar nicht mehr gewinnen, wir wollen gar nicht, wir wollen eine kleine Bundesliga haben, ist das okay. Wenn wir aber groß sein wollen und wollen mit der Premier League mithalten und wollen auch wieder mal einen anderen Verein die Champions League gewinnen lassen als den FC Bayern, dann muss 50 plus 1 fallen. Da hilft kein Playoff, da hilft kein, keine Ahnung, welche Pläne es da gibt. Die 50 plus 1 muss fallen. Das heißt also, wir müssen Investoren die Möglichkeiten geben, Bundesliga-Vereine zu übernehmen. Das heißt ja nicht, dass es ein Verein machen muss. Das heißt da immer, dann kommen die Scheiß und nehmen das hier als Spielzeug und gehen dann wieder, wenn sie keine Lust haben. In England, die Investoren der großen Clubs sind alle mehr als 10 Jahre da. Und man hört nicht, dass die irgendwann mal wieder gehen, weil sie keine Lust mehr haben. Also wenn ein Verein, und da sind wir bei den Traditionsclubs auch, wenn ein Verein wirklich sagt, wir haben einen Investor, der seriös ist, mit dem wir zusammenarbeiten wollen, muss es doch zumindest die Möglichkeit geben. Wir haben 3 Clubs in der Bundesliga, die jetzt schon Investoren gesteuert sind. Das ist Hoffenheim, das ist Wolfsburg und das ist Leverkusen. Das ist eine Ungerechtigkeit. Warum dürfen die das und die anderen nicht? Also ich würde 50 plus 1 freigeben, es würde neue Geldquellen erschließen und es würde vielen Vereinen möglicherweise auch in der zweiten Liga bei den großen Namen runter bis Nürnberg und so weiter die Möglichkeit geben, vielleicht wieder mal nach oben zu kommen und für die Bundesliga international wieder interessant.
Also. Warum will Axel Hellmann das nicht?
Es wird Sie nicht überraschen, dass ich das nicht nur nicht will, sondern der Überzeugung bin, dass es der Bundesliga und der Gesamtentwicklung überhaupt nicht guttun würde. Weil 50 plus 1 steht bei allen Auswüchsen, die wir in der Vergangenheit in der Bundesliga erlebt haben, auch für eine wirtschaftliche Vernunft und eine vergleichsweise hohe Kostenstabilität. Zweitens, es bedeutet die Teilhabe auch der Menschen und die Entwicklungsmöglichkeiten ihres Vereins. Das ist eine Tradition, aus der die Bundesliga kommt. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, dass Fußball bezahlbar sein muss, ob im Stadion oder in den Medien. Sie glauben doch nicht ernsthaft, Herr Draxler, dass wenn Investoren, egal ob sie das mäzenatisch betreiben, aber dann profitorientiert, nicht daran interessiert sind, dass sich diese Schraube massiv nach oben dreht. Wir würden die Phänomene, die Sie vorher beschrieben haben, nämlich auch steigende Kosten am Ende zum Endkunden vor den Fernsehern, massiv in Gang setzen. Und dann lassen Sie mich noch ein drittes sagen. Und das veranschaulicht das meiner Ansicht nach am deutlichsten. Wenn der FC Bayern München 10% in den Markt gibt, und nehmen wir mal an, die sind 1,5 Milliarden wert, damit man es leicht rechnen kann, dann nehmen die 150 Millionen ein für die 10%. Die sie ausgeben können. Wenn Eintracht Frankfurt, nehmen wir mal an, wir sind 400 Millionen wert, 10% an den Markt gibt, dann nehmen wir für 10% 40 Millionen ein. Und wenn Arminia Bielefeld, und nehmen wir mal an, die sind 100 Millionen wert, 10% an den Markt gibt, dann nehmen die 10 Millionen ein. Was wird passieren? Die Verhältnisse Die werden sich genauso fortsetzen, nur mit mehr Kapital für die Großen und weniger Kapital für die Kleinen. Ich glaube, das würde den Wettbewerb in der Bundesliga und unsere Chancen international in keinster Weise erhöhen. Unsere Antwort darauf muss sein, die Eigenerlöse der Bundesliga. Ja. Stück für Stück organisch und gesund und ohne Kapital von außen nach oben zu entwickeln. Sonst haben wir gar keine Chance.
Aber das funktioniert schon seit vielen Jahren. Ich glaube auch, dass das 50 plus 1 ist aus meiner Sicht eher eine Scheinlösung. Es mag vielleicht für den einen oder anderen attraktiv sein, schnell eine Menge Geld zu verdienen. Aber das löst langfristige Probleme nicht.
Also der FC Bayern kommt übrigens auch und, ohne eine 50
plus 1. Das wollte ich sagen.
Borussia aber warum? Weil die Umsatzerlöse des FC Bayern wettbewerbsfähig sind.
Vielleicht hören wir die Heulerei mal auf und überlegen mal drüber nachzudenken, was der FC Bayern über 10, 20, 30 Jahre alles richtig gemacht hat. Auch vielleicht überlegen wir mal, was der FC Bayern in der Nachhaltigkeit, nur so, dass wir einmal drüber sprechen. Der FC Bayern, der bindet Ribéry, Robben, Neuer, Müller, Lahm über 10 Jahre bei sich, Schweinsteiger. Die zahlen vielleicht einmal eine hohe Ablösesumme und dann gehen sie mit den Gehältern, weil sie kaufmännisch einigermaßen rechnen können, bevor ich alle 2 Jahre neuen Spieler kaufe, sagen sie, das lege ich um auf die Gehälter, um die Jungs bei mir zu halten und zu binden. Also man kann über die Bayern schimpfen, bin ich sofort mit dabei. Man könnte aber auch was davon lernen und sagen, was ist denn das Modell der Bayern? Wie binden die ihre Partner? Was machen die da alles? Und das ist etwas, worüber ich, also ich bin übrigens auch gegen die 50 plus 1 und finde das ganz gut, wie es da ist.
Was
und
heißt gegen die 50 plus 1?
Ich will, dass es so bleibt.
Ja,
ich will, dass es so bleibt.
Also dafür.
Also übrigens mehr Geld, das hat übrigens jetzt auch die letzten Jahre gezeigt, hilft nicht immer, macht es teilweise noch schlechter. Was meinst du, wenn da richtige Kapitalmassen in einen Verein reinfließen, was da für ein Erwartungsdruck hinter ist?
Olaf, du weißt gar nicht, was bei mir auf dem Ohr los ist. Seit einer Minute sagen die, jetzt geh dazwischen, mach mal eine Pause. Machen wir auch. Kurzer Break und dann geht's gleich weiter hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
So, zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Die Musik hat zu früh aufgehört. Hajo von Hadeln und Band kann aber nichts dafür. Ein kleiner Kommunikationshinks in unserer Regie. Macht aber überhaupt nichts. Da sind sie, die Jungs. Ich kann Ihnen sagen, die haben auch in der Pause hervorragend gespielt. Wir sind wieder hier bei uns in der Runde im Stahlwerk Doppelpass. Jana ist mittlerweile zu uns hier gekommen. Herzlich willkommen hier auf unserem Pudding, so wie wir das nennen. Und es geht jetzt um die Bayern in der Teamanalyse, richtig?
Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
Um die Bayern und um die Champions League, denn hier ist das Achtelfinale ja angesagt. Am 16. Februar geht's für die Bayern nach Salzburg und in ihrer aktuellen Form dürfen wir wohl sagen, das ist eine machbare Aufgabe. In der Liga voll auf Kurs, 6 Punkte Vorsprung auf die Dortmunder, 65 Tore nach 20 Spieltagen. Auch gegen die Hertha waren schon wieder 4 schöne Buden mit dabei. Also sportlich haben wir nichts zu meckern. Dennoch gibt's derzeit genug Arbeit an derselbener Straße. Stichwort Vertragsverlängerung. Mit Niklas Süle geht ja im Sommer der nächste Spieler ablösefrei. Auch mit Tolisso droht ein weiterer ablösefreier Abgang. Und hier auf dem Bild sehen wir noch 4 weitere Topspieler, deren Verträge 2023 auslaufen. Also auch hier ist eine Menge Arbeit angesagt. Und die Frage ist, wie viel Druck liegt denn drauf auf dem Thema? Oder ist das vielleicht auch jetzt ein guter Zeitpunkt, ja, für so einen Generationswechsel?
Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
Ja, da sehen wir nochmal die 4 hinter uns. Stefan, wir haben es gerade gesagt, Olaf hatte das angesprochen, ja, die Bayern, die halten halt ihre Stars. Müssen die alle 4 frühzeitig verlängern und halten?
100% ja.
Weil?
Nein, sie haben es ja geschafft mit Kimmich-Goretzka und auch mit Coman. Weil es einfach die Achse und das sind die Gesichter des Erfolgs in den letzten vielen, vielen Jahren. Also die brauchst du und ich gehe auch fest davon aus, dass alle unterschreiben werden.
Das heißt aber, wir haben da nicht...
Schlecht für die Bundesliga.
10-mal den FC Bayern in Folge, sondern möglicherweise noch mehr Titel in Reihe, das FC Bayern. Wenn solche Stars bleiben können.
Ja, aber man kann ja nicht dem FC Bayern verbieten, sie die bestmögliche Mannschaft zusammenzustellen. Und nochmal, ein starker FC Bayern ist für die Bundesliga das Beste, was uns passieren kann. Nur wir anderen müssen eben auch mal eine Runde stärker werden. Dafür müssen Clubthemen und Ligathemen zusammenarbeiten. Da sind aber nicht die Bayern dran schon.
Das nehmen wir jetzt mal als Schlusswort, auch wenn wir hier in der Runde noch ewig weiter diskutieren könnten. Kontrovers und leidenschaftlich, wie das jetzt war in den vergangenen 2,5 Stunden. Vielen Dank dafür. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es nicht nur leichte Themen waren heute. Es gibt ein kleines Bierchen für uns zum Anstoßen. Merci. Ich wünsche Ihnen zu Hause noch einen schönen Sonntag. Jetzt geht's weiter im Programm von Sport 1. Bleiben Sie dran und wir sehen uns kommenden Sonntag wieder. Dann ist unter anderem Volker Struth hier bei uns in der Runde. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bis bald. Prosit! Danke.